Also wenn man den Titel verleihen wollen würde, Miss Schiedsrichterin Deutschland, ich glaube, dann könnte man den Titel absolut nur ihr geben. Jutta Ehrmann-Wolf, denn sie ist die deutsche Schiedsrichterchefin, hat selbst 25 Jahre gepfiffen und war auch die erste, die es mit ihrer Partnerin Susan als Frauengespann in die HBL geschafft hat. Sie hat Weltmeisterschaften, Europameisterschaften erreicht und erklärt total eindrücklich, warum das als Schiedsrichterin möglich war, so eine unglaubliche Reise durch den Handball, und dass das als Spielerin bei ihr nicht so geklappt hätte. Schön, dass ihr dabei seid bei Hand aufs Herz, dem offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Ich bin Florian Schmidt-Sommerfeld oder kurz Schmieso. Die heutige Folge präsentiert die DKB schon ganz lange Jahre an der Seite der HBL. Und wir haben ja schon wieder einen frisch gebackenen Spieler des Monats. Glückwunsch an Magnus Saugstrup. Und Jutta Ehrmann-Wolf sitzt auch in der HPI Taskforce. Die ist ja maßgeblich für den MVP, den wir jeden Monat und dann jedes Jahr wählen, also den Spieler des Monats. Ja, und da hat uns ja die DKB zusammen mit der Liga zusammengebracht. Auch darüber werden wir sprechen. Und sonst, ach, es gibt so viele Themen. Diese Schiedsrichterthemen finde ich alle so spannend. Wie ist zum Beispiel Ihr Blick auf die Regeländerungen, die es so gab? Nur noch 4 statt 6 Pässe beim Zeitspiel, die Buzzer-Technik bei der Auszeit. Darüber werden wir sprechen. Aber genauso Juttas Weg in die Handballwelt, durch die Handballwelt mal durchleuchten. Denn mit ihrer Partnerin Susan Künzig sagt sie, boah, am Anfang fanden wir das gar nicht so toll. Und am Ende sind 25 Jahre Schiedsrichterei auf absolutem Top-Niveau draus geworden. Wie war das mit dem Hexer? Hat er sie wirklich mal auf den Mund geküsst zum Geburtstag? Naja, da gehen die zwei Meinungen der beiden so ein bisschen auseinander. Eine herrliche Sprachnachricht von Andreas Thiel wartet auf euch. Und ganz zum Schluss ein wirklich überragendes Plädoyer, warum es sich lohnt, Schiedsrichter oder Schiedsrichterin zu werden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Leiterin des Schiedsrichterwesens beim DHB, mit Jutta Ehrmann-Wolf. So, heute haben wir mal wieder so ein kleines Spezialthema, kann man das so sagen? Es ist ja immer was, was euch da draußen wahnsinnig interessiert, das Schiedsrichterwesen. Weiß ich noch, eine Schiedsrichter-Spezialfolge hatten wir ja schon mal mit dem deutschen Topgespann zu der Zeit. Und jetzt haben wir die Chefin ganz oben drüber, oder? Ich glaube, so darf ich dich nennen, werde ich dir da gerecht. Jutta Ehrmann-Wolf, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Jutta, bist du die Schiedsrichter-Chefin in Deutschland? Ist das so richtig?
Ja, ich glaube, so darf man meinen Titel übersetzen. Ich bin die Leiterin des Schiedsrichterwesens in Deutschland, von daher ja. Klassisch die Chefin.
Das ist der technokratische Begriff sozusagen, genau. Leiterin Schiedsrichterwesen.
Genau. Ja.
Und du bist ja logischerweise beim DHB, das ist ja, glaube ich, überall so, dass immer die Schiedsrichter kommen vom Verband in die Liga rein. Was machst du denn da eigentlich so ungefähr?
Naja, ich leite das Schiedsrichterwesen in Deutschland. Das bedeutet, die Verantwortung zieht sich von der Breite, von den Kleinsten bis zu den Größten, bis hin zu den Profis, also Amateursport und den Profibereich. Und habe dort natürlich eine große Anzahl von Mitarbeitern, die alle im Ehrenamt agieren und dort mit mir gemeinsam das Schiedsrichterwesen nach vorne bringen.
Mhm. Also das heißt sozusagen, egal ob jetzt die Minis ihre ersten Versuche im Handball mit Schiedsrichter gehen oder ich weiß nicht, wir haben uns Sonntag beim Spiel Wetzlar gegen Kiel gesehen, das ist alles irgendwie unter deinem Dach, kann man so sagen.
Ja, irgendwie natürlich schon. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt noch auch zu Minispiele regelmäßig gehe, aber die Verantwortung über die Umsetzung der Regeln, die ja vom internationalen Handball vorgegeben werden, sorge ich dafür, dass die mit meinen Leuten, dass wir die sauber implementieren und dass das in Deutschland alles seine Ordnung hat, wie es ja in Deutschland sein soll.
Ja, das haben wir in Deutschland gerne, wenn Ordnung
herrscht. Genau, wir sind die Überordner.
Ja, das glaube ich. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also ich meine, wer regelmäßig mal bei Sky die HBL guckt, hat dich, glaube ich, schon regelmäßig mal gesehen, wenn es irgendwas zu klären gibt, so am Feld. Aber bist du viel auf Achse? Wie viel bist du in Hallen? Oder ist dann auch viel Büroarbeit? Und wie viel ist Telefonieren, kann ich mir vorstellen, ist ein sehr großer Teil von deinem Job?
Ja, also ich denke, ein Großteil meiner Tätigkeit ist wirklich Kommunikation, dass ich einen sehr starken Austausch natürlich in erster Linie mit meinen Leuten habe, keine Schiedsrichter, also im Bereich des der Profibereich, den leite ich selbst die Schiedsrichter und natürlich auch mit meinen direkten Mitarbeitern, die für die einzelnen Ressorts zuständig sind und natürlich auch eine Vernetzung zu den Ligaverbänden, sprich HBL und HBF, aber auch gewisse Kontakte in die dritte Liga rein, wobei wir dort Verantwortliche haben, die das direkt leiten. Also ein Großteil meiner Aufgabe bringe ich wirklich mit Kommunikation zu. Ich habe auch einen Großteil, sage ich mal, in der Administration, bin aber auch wirklich immer sehr daran interessiert, viel in der Halle zu sein, also viel die Praxis selber zu erleben und da im direkten Austausch mit den Beteiligten zu sein.
Und dieses Kümmern, sage ich mal, um die HBL-Schiedsrichter, die jetzt wahrscheinlich alle, die hier zuhören, so am besten kennen. Was wird da besprochen? Gibst du denen, weiß nicht, Feedback, wie sie gepfiffen haben oder worüber redet man da so?
Naja, der eine oder andere hat auch mal ein Problem zu lösen, wie wir Spiele organisieren. Ich meine, die Leute haben alle noch ein normales Berufsleben oder studieren, haben ihr Familienleben. Wir versuchen natürlich, das so zu organisieren, dass die Leute alle irgendwo dem Ganze gerecht werden können, auch ihrem normalen Leben gerecht werden können. Wir reden natürlich auch über einzelne Spiele oder über einzelne Spielsituationen, die es da am Wochenende gab, wobei wir da schon eine Ämterteilung drin habe, weil ja die Spiele auch oft neutral beobachtet werden, also von Leuten, die im Auftrage des DHB die Schiedsrichter benoten und bewerten. Und wenn da natürlich jetzt ein Coach dabei war, halte ich mich immer raus, weil natürlich dann ist ja die Aufgabe vom Coach, die Bewertung des Spiels vorzunehmen.
Das ist aber jetzt niemand, also ihr sitzt da ja immer am Zeitnehmertisch und ich weiß nicht, das, was du jetzt zum Beispiel Sonntag in Wetzlar gemacht hast beim Topspiel, ist ja, nennt ihr das auch Spielaufsicht? So nennen wir es immer umgangssprachlich.
Ja, wir nennen es eigentlich Delegierte, also technische Delegierte. Spielaufsicht war so der ursprüngliche Name. Wir sind da dabei, um praktisch die spieltechnische Dinge am Spieltag mitzusteuern, den Schiedsrichtern da ein bisschen den Rücken frei zu halten und auch wenn das Bankverhalten dann wieder ein bisschen über den normalen Puls rausgeht, dass wir da einfach von außen da eine gewisse Ruhe in die Situation reinbringen, dass sich die Schiedsrichter einfach auf die Aufgabe fokussieren können.
Und dann ist aber, also ich weiß jetzt nicht, bei wie vielen Spielen ist dann noch jemand da, der sich anguckt, was du eben gesagt hast, von neutraler Seite, wie gut gepfiffen wurde?
Ja, wir haben die Schiedsrichterkader, es gibt ja verschiedene Schiedsrichterkader und verschiedene Kategorien. Zum Beispiel werden unsere internationale Gespanne, die werden nur 5-mal im Jahr von einem Coach begleitet und auch in verschiedenen Ligen, also nicht immer nur im Top-Produkt der HBL, sondern natürlich auch in Spitzenspiele der HBF, in der ersten Bundesliga, der Frauen. Der normale Elitekader wird dann 10-mal, wird dann 8-mal beobachtet pro Saison. Der Elite-Anschlusskader wird 10-mal begleitet mit Coachings. Und da ist auch wirklich so, dass wir da einfach im Bereich Coaching, wir wollen Leute, die junge Leute unterstützen, die denen einfach Tipps geben, wie sie gewisse Situationen besser regeln können zukünftig.
Also das ist so ein bisschen, wenn ich es mal in meinen Job oder ins Handballerische vom Spielen her übersetze, so bei einem, weiß ich nicht, Niklas Landin, weiß ich schon, was der im Tor macht, den muss ich mir gar nicht so genau angucken, aber vielleicht den 18-jährigen Nachwuchskeeper von irgendeinem Verein, sollte der dann mal kommen, den gucke ich mir häufiger an. Ist das bei euch auch ein bisschen so?
Ja, vom Grundsätzlichen her glaube ich, da trifft es das so auf den Punkt, wie wir das wollen. Natürlich sind auch unsere Spitzenleute in der Beobachtung mit drin, im Coaching-Bereich mit drin. Dort gilt es ja auch immer wieder, eine gewisse Schärfung in die Punkte reinzubringen und einfach auch, dass die Leute nachhaltig auch das Niveau abliefern können. Die brauchen natürlich genauso das Feedback wie der 18-Jährige oder der 20-Jährige, aber es ist dann auch eine andere Form vom Coaching. Da sind natürlich die Leute auch aufgefordert, einfach da eine andere Schärfe reinzubringen oder einen anderen Fokus reinzubringen, wie bei einem Gespann, was man noch in die Spitze entwickeln muss.
Mhm. Ich schätze mal, die meisten Schiedsrichter werden ja auch so sein, wie die meisten Spieler sind, ambitioniert. Das heißt, man möchte auf dem möglichst hohen Niveau pfeifen. Und das entscheidet sich ja dann sozusagen aus euren Beobachtungen und Noten, die sie dann kriegen für so Spiele. Wie ist das? Wie versucht ihr dem gerecht zu werden, da auch die richtigen zu treffen? Ich stelle mir das bei Spielern irgendwie leichter vor. Wenn einer 100 Tore macht, dann hat er schon mal ein Argument gebracht. Bei Schiedsrichtern gibt es ja jetzt so wenig direkt Messbares, oder? Da ist ja eigentlich alles Beurteilungssache. Hast du das richtig oder falsch beurteilt? Wie kriegt man das hin, die fair zu bewerten?
Naja, ich glaube, ein guter Trainer sieht nicht nur die 100 Tore, die sein Athlet wirft, sondern auch, ob er in der Deckung 102 Tore im Gegenzug kassiert. Und dann muss er sich überlegen, ob er mit -2 den Spieler immer aufstellt. Also es ist eine grobe Betrachtung der Dinge. Aber für uns ist natürlich schwierig, da subjektive oder objektive Dinge zu finden. Der Großteil geht natürlich auch übers Ranking. Es geht natürlich auch viel über die Erfahrung, die solche Teams mit reinbringen, wie viel Jahre die da schon dabei sind in dem Schiedsrichterzirkus und auch sammeln in der nächsten Kategorie, wo es darum geht, die nächste Top-Referees zu entdecken, auch wie das ganze Modell der Leute aufgebaut ist, ihr Leben aufgebaut ist, wie sie in der Lage sind, die Schiedsrichterei, diesen Dienstleistungsjob Schiedsrichter im Spitzenbereich in ihr normales Leben einzubringen und wie sie da auch bereit sind, Kompromisse zu schließen. Eigentlich das Gleiche, wie wenn ich im Nachwuchsbereich 20 Top-Talente habe, da schaffe ich es eben auch nicht alle 20, sondern wahrscheinlich nur ein, zwei in die Spitze. Und so ist bei uns genauso. Auch die körperliche Voraussetzungen, wie fit sind die Leute, weil unser Sport ändert sich ja immer mehr, immer schneller. Und die Schiedsrichter müssen natürlich körperlich topfit sein. Das sind inzwischen Top-Athleten. Die wirkliche Spitze sind Top-Athleten.
Gab es da auch mal, ich kenne jetzt nur den Fall aus dem Fußball und muss man ja eigentlich hoffen, dass es das im Handball nicht gibt, aber im Fußball gab es ja schon viele Querelen in den letzten Jahren, Manuel Gräfe, der den DFB relativ hart attackiert hat und dann gab es so, sage ich mal, Zweier war ja immer wegen Verwicklung in den damaligen Skandal immer so eine sehr polarisierende Figur. Gibt es da irgendwie auch mal, ich sag mal, Unzufriedenheiten, die du schlichten musst, wenn ein Gespann auf dich zukommt und sagt, wir sehen uns eigentlich höher als das andere Gespann, warum sind wir nicht besser gerankt?
Na gut, das Ranking ergibt sich ja aus den Punkten. Da ist schwierig dann zu sagen, weil die Punkte werden ja von neutralen, dritten Personen gegeben.
Okay. Ach, das steht dann doch. Also das wird in was Objektives umgerechnet.
Ja, also sozusagen. Das klar. Okay. Jetzt natürlich von der Nominierung her für gewisse Spiele, da kommen natürlich schon mal der eine oder andere Unzufriedenheit auf. Man muss ja davon ausgehen, das sind alles Sportler. Und ein Sportler will ja am Ende des Tages, tritt man ja nicht an, um Durchschnitt zu sein, sondern idealerweise an die Spitze zu kommen. Und es kommen natürlich auch andere Gegebenheiten dazu. Ich meine, es kommt auch immer so gewisse, man muss natürlich auch so ein gewisses Potpourri an Schiedsrichter haben, die Spitzenspiele pfeifen können, weil ja nicht immer die gleiche die Spitzenspiele idealerweise pfeifen sollte. Und gewisse, da gibt es natürlich schon die eine oder andere Diskussion, aber letztendlich das Gute setzt sich irgendwie durch und das Gute wird den Weg zur Spitze finden.
Ansetzung finde ich auch noch sehr spannend, hast du schon angerissen. Wie funktioniert das? Wie muss ich mir das grob vorstellen? Wie entscheidet sich das Gespann dahin, das Gespann dahin? Und wann entscheidet sich das auch? Ich glaube, die kriegen ja relativ kurzfristig Bescheid, wo es am nächsten Wochenende immer hingeht, ne?
Ja, da sind wir eigentlich, ich glaube, international sind die Ansetzungen deutlich später, wie bei uns im Bundesliga-Bereich. Ich versuche eigentlich schon, dass wir die Ansetzungen, wir haben jetzt zum Beispiel angesetzt, in der 1. Dezemberwoche schon den kompletten Januar, die Frauenspiele ja, also.
Ach so, dann bin ich da, okay, ich dachte, das passiert deutlich kurzfristig. Nein. Okay, dann plant ihr doch deutlich langfristig.
Zum Saisonschluss, also zum Saisonende hin, schauen wir natürlich schon nochmal drauf, wo sind die Spiele, wo es nochmal richtig knallen kann, um Abstieg, um Aufstieg, um Relegationsplätze, um internationale Startplätze. Da wird das ein bisschen kürzer, Also da versuche man natürlich kurzfristiger anzusetzen, um da gewisse Dinge noch reagieren zu können. Und dann sehen wir natürlich die Begegnungen, wo gibt es gewisse Präsenz durch Vorgeschichte oder irgendwas, wo müssen wir da die Leute entsprechend in Position bringen. Aber in der Regel habe ich Minimum 4 Wochen vor der Ansetzung, wissen die Leute, dass sie ran müssen. Gut, kurzfristige Umsetzungen. Letztes Jahr hatte man viele Umsetzungen durch Corona bedingt. Ja. Entweder sind die Spiele ausgefallen oder auch Schiedsrichter sind natürlich auch am Coronavirus erkrankt. Da muss man natürlich, bin ich immer froh, wenn die Leute dann, wenn ich morgens anrufe und sage, hier, pack die Tasche, fahr los, mir ist einer ausgefallen. Und da sind die auch alle sehr, sehr professionell und ziehe da alles super mit.
Ja. Ist das irgendwie ein Gremium oder gibt es da eine Runde? Oder wie wird diese, ich nenne es jetzt mal diese Erstentscheidung, wer fährt wohin in den nächsten Wochen? Oder ist das komplett in deiner Hand, erstmal da so einen Einsatzplan zu erstellen?
Also federführend teile ich die 4 Bundesliga ein, sprich die erste Liga Männer-Frauen, die zweite Liga Männer-Frauen. Ich mache das ich habe die Verantwortung für die Ansetzung und mache das aber im Zweierteam mit meinem Beobachtungsansetzer, mit dem Coach-Ansetzer Thorsten Zacharias. Und dann geht unsere Ansetzung noch ins Sechs-Auge-Prinzip zu meinem Kollege aus dem Leitungsteam, Olga, Nils Tschucker, der dann nochmal drüber guckt und sagt, Achtung, ihr habt da ein Doppler drin, die waren vor 2 Wochen schon mal da und nochmal drüber guckt, so dass wir also uns da auch gegenseitig sagen, Achtung, hier könnte ein Gefahrenpotenzial sein, lieber nicht, oder hier gab es mal einen Einspruch mit dem Team, pack die lieber raus. Und auf die Art und Weise setzen wir an. Also ich setze nicht im stille Kämmerchen allein an, sondern ich versuche da möglichst transparent zu arbeiten.
Und ganz banal gefragt, gibt es dann auch mal sowas wie, ich komme doch aus dem Norden, warum muss ich schon wieder nach Balingen oder ich komme doch aus dem Süden, ich kann nicht schon wieder nach Flensburg fahren? Ist das manchmal auch ein Thema?
Ja, eigentlich, das sind auch ein paar Reiselustige dabei, die dann sagen, ich würde lieber mal ein paar Meter weiterfahren. Also
das, ach, wirklich?
Ja, okay. Also ist sehr unterschiedlich, aber ich glaube, wir versuchen da einen guten Mix zu schaffen. Ich habe auch eine Übersicht, wer schon wie oft in einer Heimhalle war, um nicht immer die gleiche, weil man hat ja natürlich so ein Muster. Und ich versuche natürlich bei unter der Woche Spiele schon auch zu durchleuchten, wo gibt es eine gute ICE-Verbindung, wo gibt es weniger gute ICE-Verbindungen, wo kann ich mal einen regionalen Ansatz suchen, wo brauche ich eher überregional einfach. Gut, manche in der Peripherie sind halt immer schwer anzusetzen. Also ich meine, nach Konstanz könnte ich dann nur noch Schiedsrichter aus der Schweiz holen, die dann näher dran sind, oder aus Österreich. Stimmt, aber sag mal, was so zentral liegt, versuche ich schon bunt gemischt anzusetzen.
Ja, nach Kassel kommt wahrscheinlich jeder ganz gut.
Da kommt man richtig gut hin.
Ja, oh Gott, also ich sehe schon, das wäre für mich ein Horrorjob. Auf was man da alles achten müsste, da wäre ich deutlich zu unstrukturiert für. Jetzt hast du schon gesagt, Spiele, wo ein bisschen mehr Brisanz vielleicht drin steckt. Gibt es da so eine Top 3 oder gibt es ein absolut brisantestes oder was würdest du denn sagen? Wo muss man mit besonders viel Fingerspitzengefühl planen, wenn welche 2 Teams aufeinandertreffen?
Naja, grundsätzlich glaube ich, dass wir speziell in dieser Saison da können wir gar nicht im Vorfeld sagen, was entwickelt sich hier. Also auf dem Papier gibt es bestimmt Begegnungen, die jeder in Deutschland sofort als Spitzenspiel identifiziert. Aber dadurch, dass dieses Jahr die Spitze, ist so viel noch möglich, da kann man von Haus aus nicht planen, dass das jetzt das ultimative Spitzenspiel an dem Wochenende wird, weil ich meine, diese zwei, das eine Wochenende vor 3-4 Wochen, als ja wirklich kein Ergebnis so vom Papier so endete, wie man es wahrscheinlich vermutet hätte. Und von daher muss man, glaube ich, schon bei jedem Spiel behutsam rangehen und manche Spiele, ohne dass ich die jetzt benennen will, die weiß man einfach.
Das hätte ich jetzt gern gehabt.
Ja, da weiß man, dass von Haus aus der Kessel brennt. Aber ich verlange auch immer von meinen Leuten, auch in den letzten Spieltagen, so nach dem Motto, jetzt spielt der 6. gegen der 7. Naja, da geht es um nichts mehr. Doch, es geht um was, weil gegebenenfalls Sponsorenverträge dranhängen. Wenn einer 6. wird, kriegt er viel mehr Geld vom Sponsor, wie wenn er 7. wird. Und ich erwarte einfach, dass wir da mit dem notwendigen Respekt an alle Begegnungen rangehe. Ich möchte also, wir haben eine Aufgabe zu erfüllen, auch in beide Liege, Männer und Frauen. Und da erwarte ich, dass da mit dem notwendigen Einstellung an jede Begegnung rangegangen wird. Also nicht nur an die Spiele, wo eben der Kessel von immer brennt.
Ja, sehr gut. Du hast jetzt schon uns ein bisschen erzählt, wie das alles, sage ich mal, auf der Einteilungsebene funktioniert. Es hat sich ja auch regeltechnisch einiges geändert vor der Saison. Ich glaube, das, was allein optisch sehr auffällig war, war der Anwurfkreis, aus dem man ausführen darf, so, der ja schon für mein Gefühl eine Auswirkung nochmal auf die schnelle Mitte hatte. Hast du da schon so ein erstes Fazit? Jetzt spielen wir ja ein halbes Jahr ist es nicht ganz, aber so eine knappe Hinrunde spielen wir unter diesen neuen Regeln. Was war da so bisher auffällig aus eurer Sicht? Was hat sich wie ausgewirkt?
Naja, was wir jetzt so intern mal so ein bisschen festgestellt haben, war, dass die schnelle Mitte eigentlich doch sehr gut funktioniert, dass sich da jetzt auch nicht irgendwas ganz Dramatisches raus entwickelt hat, wo man sagt, oh Gott, da müssen wir einen riesen Fokus drauf legen. Die ganze Korrektiererei, weil die Leute nicht mehr mit dem Fuß auf der Linie stehen, die sind Gott sei Dank weg, was so bis jetzt sich zum Problem gestaltet, dass der Linksaußen und der Rechtsaußen teilweise schon deutlich drüber sind und da vielleicht das eine oder andere Mal korrigiert werden sollte, weil man dann vielleicht die zweite Welle verhindern würde. Die Sache mit der vier Pässe beim Passiv, die denke ich, das läuft eigentlich auch sehr ordentlich. Dort ist sowieso der Knackpunkt, wann geht der Arm hoch, weil die Zählerei als solches funktioniert ja meistens, aber der Knackpunkt ist eben, wann geht der Arm hoch. Ja. Glaube ich aber, dass wir das ganz, also zumindest im Spitzenbereich, ganz vernünftig hinkriegen. Was ich jetzt die Saison schon gezeigt hat, dieser ganze Thema Kopftreffer beim Torwart. Dort müssen wir massiv die Beobachtungsaufgabe von Feld- und Torschiedsrichter verändern, weil es ist für den Torschiedsrichter oft gar nicht zu erkennen, ob der Ball direkt dem Torhüter an den Kopf gegangen ist oder eben vielleicht vom eigenen Arm an den Kopf gegangen ist oder gar nicht an den Kopf. Das ist schwierig, da müssen wir die Aufgabe Schwerpunkte für die Schiedsrichter, das muss man so ein bisschen neu einstellen. Wir haben jetzt schon gute Beispiele, es wird oft richtig gut gelöst und auch hier allgemein der Hinweis beim Torwart, auch wenn der Torwart sich nach unten bewegt, und nicht steht, weil das ja die Expertenrunde da letztens wieder erläutert hat, das ist von der Strafe her trotzdem die gleiche Strafe, auch wenn der Kollege Torwart sich jetzt bewegt beim 7 Meter. Also es ist nicht mehr so wie früher, weil Gesicht bedeutet jetzt Gesicht. Also von daher, kleiner Hinweis für den nächsten Spieltag an die Expertenrunde.
Jetzt musst du mal sagen, um welche Expertenrunde ging es da?
Na, da gab es so eine Situation im Oberbergischen, die da dann zwei Tage später immer noch durchleuchtet wurde, aber die immer noch richtig gepfiffen war. Von daher, okay. Es war kein Zivilbeter, aber wenn ein Schütze ohne Behinderung wirft und den Torwart trifft, egal in welcher Position und ob der sich bewegt oder nicht bewegt, wenn der Ball direkt aufs Kopf geht, sind es 2 Minuten.
Ja. Auf gut Deutsch, genau. Das war ja, glaube ich, die Änderung. Ne? Also bisher war es ja so, wenn der Torwart den Kopf nach rechts dreht oder keine
Meter,
Ahnung.
Beim 7 Meter, genau.
Genau. Und jetzt ist es quasi so, dass man einfach generell nicht zu nah am Kopf vorbei werfen sollte, weil man dann Mitschuld hat, wenn der Torwart den Ball noch in den Kopf noch in die Flugbahn kriegt. Genau. So ungefähr. Ne?
Genau.
Jetzt hast du uns schon alles einmal sehr wunderbar schnell abgerissen. Diese Frage. Die ewige Frage, wann geht der Arm hoch beim passiven Spiel? Ich weiß nicht, wie nähert man sich denn dem? Da gibt es ja kein richtig, kein falsch. Das wird immer ein bisschen Geschmack der Leute bleiben. Es wird immer nach Gefühl der Schiedsrichter auch gehen. Was ist eigentlich gerade so die Maßgabe, die ihr versucht, den Schiedsrichtern mitzugeben, wie man sich dort einem Optimum annähert?
Naja, der Ursprung des passiven Spiels war ja, also sag mal, ich bin ja noch ein Urzeuge, als ich früher mal den Arm heben musste. Früher konnten wir einfach, wenn wir gedacht habe, jetzt ist passiv, haben wir passiv gepfiffen und es war passiv. So, also, ja, und dann kam ja,
ohne Vorwarnung.
Und dann kam ja die Vorwarnung, also sozusagen der Schussbefehl, ab jetzt muss geschossen werden. Und das Spieltaktische, es muss der Hintergrund des Armhochhebens muss immer noch eine spieltaktische Komponente haben. Also Beobachtungsschwerpunkt, Mannschaft in Unterzahl, letzte paar Minuten, Mannschaft ist 2, 3 Tore vorne, hat eigentlich jetzt keinen Grund noch mit 4, also klar wollen sie lieber mit 4 und 5 gewinnen, aber die verzögern dann eher. Wie die Mannschaft, die dem Tor hinterherläuft, dann kein direktes Passiv. Wenn ich merke jetzt als Schiedsrichter, ich habe da vielleicht so einen halben Vorteil abgepfiffen, war vielleicht doch eng, hätte ich laufen lassen sollen und dann direkt der Arm hochhebe bei dem gegebenen Freiwurf, ist für mich immer Höchststrafe, weil dann werde ich als Mannschaft doppelt gestraft. Ich kriege den Vorteil weggenommen und ich werde noch ins Passiv gesetzt, obwohl ich ja eigentlich ein Tor werfen wollte. Also so ein bisschen drauf achte und natürlich so klare taktische Vergehe. Absichtliches Ausführen am falschen Stelle, in der Unterzahl. Da muss man dann auch mal im richtigen Moment ein Timeout machen, damit die Sekunde nicht runterläuft, indem ich 10-mal korrigiere. Also solche Sachen versuchen wir natürlich schon zu schulen anhand von Videos. Wir hatten jetzt im Sommer, weil eben die Reduktion der Pässe kam, da auch ein Schwerpunktthema im handballtaktischen Bereich und hatte da einen sehr guten Vortrag zum Thema Taktik und auch aus Trainersicht, wie da die Dinge laufen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns da handballtechnisch im Schiedsrichterwesen weiterentwickeln. Also nicht nur regeltechnisch, sondern handballtechnisch.
Ja, genau. Weil da, genau, geht's ja, also eine pure Regel könnte man da ja gar nicht aufschreiben, sondern jetzt gerade hast du es, glaube ich, schön umrissen, wie man das
Spiel lesen muss. Da geht es um Spielverständnis.
Genau. Wie stehst du denn zum Thema Shotclock? Ist das irgendwann denkbar, um es den Schiedsrichtern abzunehmen, so wie es die im Basketball gibt, dann muss geworfen sein?
Also ich persönlich kann mich mit der Idee nicht so richtig anfreunden, weil ich glaube, es wird unsere Sportart komplett verändern, weil das Zeitlimit, was man dann gibt, und das sind ja so 20, 45 Sekunden im Raum, gibt natürlich auch dann der angreifenden Mannschaft, die dann ein Tor vorne ist, das Spiel über die Zeit irgendwie gurgeln will, regeltechnisch auch die 45 Sekunden, die dann gegebenenfalls auch der andere Mannschaft fehlen, um nochmal an den Ball ranzukommen, wenn der Arm nicht mehr hochgeht. Ich glaube, grundsätzlich muss man sich natürlich immer Dinge öffnen und es werde da hoffentlich auch Tests geben, wenn da die IHF einen Gedanke dafür hat, das so zu tun. Ich persönlich habe so ein bisschen Bedenken, dass es unsere Sportart massiv verändern würde, wobei jetzt nicht jede Veränderung was Schlechtes sein muss im Ergebnis. Man muss da die Dinge beobachten. Ich versuche jetzt mit meinem Team die Leute so zu schulen, dass das Spielverständnis einfach besser wird. Generell glaube ich, dass der Unterschied zwischen einem guten und einem sehr guten Schiedsrichter einfach auch einen Großteil am Spielverständnis liegt, weil die richtigen Top-Leute, die verstehen einfach das Spiel einen Hauch besser und sind darum in der Spitzenposition.
Ja. Ich kann es mir ehrlich gesagt, also wenn man sich schon auf eine Sekundenzahl festlegen muss, ich kann es mir sowieso nur für die absolute Schlussphase denken, ne? Weil oft ist es ja auch so, dass was du eben beschrieben hast, ich nehme jetzt mal die 15. Minute, es steht unentschieden und keine Ahnung, man baut vielleicht ganz langsam auf und wechselt noch 2-mal Angriff, Abwehr so und trotzdem hat niemand das Gefühl, dass es Zeitspiel ist, ne? Genau. Und da würde man ja dann die Mannschaft total kastrieren und ihr die Möglichkeit wegnehmen, jetzt nochmal eine lange Auslösehandlung zu spielen, ne?
Wenn ich jetzt zum Beispiel die schwedische Nationalmannschaft, die ich im Januar bei der Euro in der Gruppe hatte, wenn ich sehe, bis der Gottfriedsson und sein ganzer Trupp stehen hat rund um sich rum, dann sind schon mal 20 Sekunden verbraten. Also Minimum, weil die wechseln so oft hin und her, dass dann die Hälfte, wenn ich bei 45 Sekunden, dann ist die Hälfte auf jeden Fall schon verbraten. Und es würde auch da das Spiel verändern. Geschweige denn, wie man das alles technisch abwickeln soll, weil da müssten wir ja noch Leute haben, die dann die ganze Uhr drücken und wie das Spiel technisch gehen soll. Also, ich bin gespannt, aber
steht uns noch nicht unmittelbar bevor, nehme ich mal mit.
Ne? Die Regeländerungen kommen ja immer im olympischen Zyklus und von daher haben wir jetzt neue Regeländerungen gehabt und ich bin der Meinung, wir sollten die jetzt weiter sauber implementieren und dann sehen und nicht immer denken, wir müssen das Rad neu erfinden.
Ja. Ein oder zwei kleine Sachen vielleicht noch. Gibt es schon ein Fazit so zum Buzzer? Das war ja schon auch eine Neuerung. Also ich denke an Bennett Wiege, der neulich den Buzzer für die Auszeit wirklich drückt, als, ich glaube, Tim Hornke war es, schon in den Kreis springt. Das war so maximale Ausreizung der ja eigengestalteten Auszeit, was Timing angeht.
Wenn wir uns der gleiche, wenn es die gleiche Situation ist, die ich im Kopf habe von Bennett Wiegert, war das in Hannover?
Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, welches Spiel das
war. Es gab aber eine Situation, da hat Bennett korrekt gedrückt. Nur haben wir in der Uhr das Problem, dass bei Buzzer drücke zwar sofort die Uhr steht, aber der Ton für den Buzzer eine Sekunde später kommt. Und das war alles korrekt und da hat der Delegierte auch mit dem Pfiff unterstützt, also da war der Zeitpunkt richtig, den der Bennett gesetzt hat. Also der Ball wächst, wäre eine andere Situation, die ich jetzt nicht verpetzen werde, wo es nicht gepasst hat, aber beim Bennett, da muss ich ihn jetzt mal explizit in Schutz nehmen, da hat er alles richtig gemacht.
Nee, also meine ich auch, das sah brillant aus. Der Spieler springt rein und während der noch sichtbar in der Luft ist, höre ich den Buzzer. Also war für mich auch alles genau richtig, aber wäre ja so, also so hätte er es ja früher gar nicht ausreizen können, wenn er euch die Karte hingelegt hätte.
Genau, also ich denke, der Buzzer, wenn er richtig angewendet wird und sammeltechnisch alles original und toll läuft, dann ist der Buzzer eigentlich für alle Beteiligte Erleichterung. Also es war auch die Erfahrung, die ich selbst bei internationale Turniere selber machen durfte. Wichtig ist einfach nur, dass die Schiedsrichter, die Offizielle jeder Mannschaft einfach wisse, die Verantwortung liegt jetzt viel mehr bei ihnen, weil wenn sie nicht den richtigen Moment treffen, können wir sie nicht mehr retten. Weil vorher, wenn sie kamen, habe ich das Kärtchen hingelegt, habe ich einfach gesagt, nimm wieder mit, Ball weg. Und wir haben natürlich einen Stressfaktor weniger, weil wenn die ordentlich drücke, steht sofort die Uhr. Wir haben diesen Versatz nicht mehr drin, müsste dann praktisch nur feststellen, wo war der Ball zu dem Zeitpunkt korrekt oder nicht korrekt. Aber grundsätzlich bin ich immer noch der Überzeugung, dass der Buzzer uns alle hilft.
Ja, das ist auch genau mein Gefühl. Ich habe jetzt auch wenig im Kopf, wo man sich mal drüber geärgert hätte. Kleiner Blick nach vorne vielleicht noch in Sachen Videobeweis. Haben wir jetzt bei WMs, EMs schon uns sozusagen dran gewöhnt in vielen Situationen. Ich weiß nicht, ist denkbar auch, dass wir das relativ bald auf HBL-Ebene oder HBF-Ebene dann haben?
Also bei HBF nicht, da gibt es jetzt auch aktuell keine Arbeitsgruppe. Bei HBL arbeiten wir an dem Videobeweis. Wir sind uns dort einig, worüber ich sehr froh bin, dass wir überall die gleiche Kamerastandards brauchen, um den Videobeweis zu nutzen zu können. Weil wenn ich nicht die optimale Möglichkeit habe, damit der Schiedsrichter auch die Situation ordnungsgemäß evaluieren kann, dann hilft mir der Videobeweis nichts. Und wir wollen ja keine Kölner Verhältnisse. Also wir wollen ja, wenn, dann soll uns ja der Videobeweis nach vorne bringen. Und da arbeiten wir mit Hochdruck dran. Da muss es Lösungen geben. Zum Saisonstart wäre sowas natürlich immer deutlich besser, weil wir müssen dann auch alle Beteiligten natürlich dann schulen. Weil der Videobeweis als solches ist schon ein zusätzliches Stresspotenzial für die Schiedsrichter, weil sie in eine ungewohnte Arbeitsmethode rein müssen. Sie müssen erstmal entscheiden, gehe ich jetzt, gehe ich nicht. Ja. Dann stehen sie hinter mit Puls, müssen dann gucken, die Szene. Es muss auch geklärt werden, wie werde die Szene bereitgestellt. Technisch kommt jemand, der ihnen die Szene dann gibt oder müssen sie es selber tun. Also wir haben da noch einiges zu tun, arbeiten da aber sehr gut und konzentriert und sind da auch vom Schiedsrichterwesen vollumfänglich involviert, dass wir uns damit einbringen dürfen, was ich wichtig finde und auch gut finde. Und ich glaube, dass wir da was Gutes auf den Weg bringen werden.
Aber ich höre schon raus, der wird kommen auf jeden Fall. Also das ist jetzt kein Streitfall mehr, ob man den nutzen wird für die HBL.
Nee, ich glaube, dass wir den Nutzer wollen zukünftig, das ist außer Frage. Die Frage ist, wie sind wir technisch in der Lage, solche Standards zu schaffen, dass der Videobeweis auch einen Vorteil mit sich bringt. Also nur der Videobeweis, wegen Videobeweis hilft uns ja nicht. Er muss, wenn, absolut, dann muss es, und die Situation, da müssen auch klar definiert sein, wann ein Videobeweis gezogen wird. Und da wollen wir uns auch, sagen wir, internationale Standards ganz klar anlehnen und nicht was Neues erfinden, sondern dort Dinge nutze, die sie auch international genutzt werden.
Ja, das kleinere Setup aktuell sind ja 2 Kameras, das große sind 5, 6.
Ja.
Ist es denn mit 2, also reicht wirklich sozusagen, reicht die eine Führungskamera?
Nein.
Weil ich meine, die andere ist ja, nee, mit der ist es schon mal schwierig. Also
nein,
man müsste kameramäßig aufrüsten, ja, um den.
Also nur mit dem minimalen Setup bringt uns nichts, weil ich habe selbst Videoszene analysieren müssen bei internationalen Turnieren. Da war oft erst in der 4. Kameraeinstellung der Schlag oder der Ellbogen zu sehen.
Okay, aber dann schwierig, ne? Weil da das kostet ja alles wieder Geld, müsste sich jemand committen zu sagen, wir packen bei jedem Spiel 5 Kameras hin.
Also wir brauchen also mit 2 Kameras, das können wir lassen. Also es hilft uns nicht.
Okay. Das ist schon mal eine klare Ansage. Jutta, du bist ja auch sehr im, logischerweise, oder kennst dich ja in beiden Gefilden aus, sowohl Männer- als auch Frauenhandball. Die Frauen, EM war es jetzt gerade, ist ja gerade zu Ende gegangen, oder das heißt, sie ist vor einigen Tagen zu Ende gegangen. Ich habe auch geguckt, wann immer ich konnte. Es war ja leider aus deutscher Sicht wieder eher ernüchternd. Würdest du mir da zustimmen oder wie fällt dein Fazit aus, was die DHB-Frauen in dem Turnier angeht?
Nein, ernüchternd möchte ich jetzt sagen. Ich denke, man hat auch das eine oder andere gesehen, dass es in die richtige Richtung, dass es in die richtige Richtung läuft, dass wir international nicht das Niveau haben, aktuell in ein Halbfinale zu kommen. Das muss man einfach sehen, weil die Infrastruktur im deutschen Frauenhandball einfach nicht so ist, dass sie mit den Ländern, die aktuell, sagen wir, den Ton angeben, da nicht mithalten können. Und dieses Mal haben ja die Mannschaft, die eigentlich sonst auch immer noch in der Medaille vorspielt, die Russen haben noch gefehlt dazu. Ansonsten waren ja die üblichen Verdächtige, also die Franzosen, die Norweger, die Dänen, die jetzt die letzten Jahre sehr gute Mannschaft da sich herangezogen haben, waren ja wieder vertrete. Also von daher war es ja eigentlich, wie es schon so oft war. Ich glaube, dass Markus Gaugisch da jetzt einen sehr guten Job macht, dass er auch die Truppe gut nach vorne bringen kann. Aber wichtig ist natürlich, dass die Infrastruktur mehr und mehr da besser wird. Und da ist immer die Frage, wo geht's los? Geht's in den Clubs los? Geht's in der Nationalmannschaft los? Braucht man mehr Spieler, die im Ausland spielen? Bei Holland spielt eine Spielerin in Holland, der Rest spielt im Ausland.
Ja.
Wobei ich die deutsche Liga so schlecht nicht finde.
Ich hab die Damen ja besucht im Trainingslager vor dem Turnier und ich hatte schon, was ich jetzt mit ernüchternd meine, war gar nicht, wie man es gespielt hat oder so, aber dass ja sehr früh sich abgezeichnet hat, dass es gegen Halbfinale gar keine Chance gibt. Und ich hatte schon so das Gefühl, die haben alle ein bisschen damit geliebäugeln, hätten das auf jeden Fall gerne gehabt, wenn das mal wieder funktioniert hätte. Aber das Thema war ja eigentlich ja nach der Vorrunde schon so gut wie durch und ich glaube nach dem ersten Hauptrundenspiel ja dann eigentlich endgültig. Ne?
Ja.
Ja. Wenn wir noch ein bisschen vorausschauen auf die Männer-WM, die jetzt kommt. Was denkst du, wie stehen die Chancen da? Ich finde es da auch gar nicht so leicht zu sagen, wo unsere Mannschaft da so einzukategorisieren ist.
Ja, glaube ich auch, das ist schwierig. Es ist halt auch so, ich meine, das sieht man jetzt auch beim Fußball. Andere Nationen holen natürlich auf. Die Spitzennationen sind da auch immer noch sehr, sehr gut positioniert und wir haben größere Breite. Ich glaube, andere Länder holen auf und so ist beim Handball genauso. Also Länder, die sonst gar keine Rolle gespielt habe, spiele plötzlich auch eine Rolle und könne auch mal an einem guten Tag gegen Spitzenmannschaft gewinnen. Ich hoffe, dass Alfred gelingt, da eine gute Truppe zusammenzustellen, die dann auch bestimmt in eine gute Position sich vorspielen kann. Da muss halt auch so ein bisschen laufen beim Turnier. Da kommen viele Komponenten zusammen, wie die Schlüsselspieler, die müssen halt am richtigen Tag ziehen, die Joker müssen stechen und dann kann so eine, also glaube ich schon, dass die Männermannschaft da in der Lage ist, nach vorne zu spielen.
Also Halbfinale ist drin.
Natürlich.
Sehr gut. So,
die Latte wissen, weil die Ziele ein bisschen hochsetzen. Nee, ich meine, da kommt es auf viele Komponenten an, aber ich glaube schon, dass die Mannschaft in der Lage ist, da eine gute Rolle zu spielen.
So. Ja, ich meine, man muss ja auch so in den Aufbau jetzt reingehen, da Halbfinale und ich meine, 2024 im eigenen Land müssen wir dann das Ding mal wieder gewinnen. Ne? Deswegen
gut, da spielen wir dann der Euro. Da ist halt auch der Turnierverlauf immer anders wie bei einer Weltmeisterschaft, weil man da natürlich dann auch jedes Spiel fast auf Augenhöhe spielt. Also bei der WM hat man ja dann doch vielleicht das eine oder andere, wo man regenerieren kann. Da hat man einen anderen Turnierrhythmus.
Ja,
Aber klar,
sind die Exoten nicht dabei,
klar, aber
sozusagen, ne?
die Heim-Euro ist natürlich eine riesige Chance auch für Deutschland zu zeigen, was für tolle Handballnationen wir sind. Und da ist natürlich auch schön, wenn die eigene Mannschaft weit vorne mitspielt.
Zur Männer-WM, die jetzt kommt, fahren zwei Schiedsrichtergespanne aus Deutschland. Und das eine ist das Frauengespann, Merz Kuttler.
Genau.
Ist das schon was, was dich irgendwie besonders freut, kann man das so sagen?
Naja, mich hätte es auch gefreut, wenn ich jetzt nicht in der Position wäre, die ich jetzt seit 1,5 Jahren habe, weil ich natürlich das schon toll finde, dass wir jetzt zwei Frauen haben, die mit so viel Ehrgeiz und mit so viel Disziplin sich da an die Weltspitze herankämpfen. Und natürlich freut mich auch als Schiedsrichterchefin von Deutschland für uns als Verband, dass wir da mit zwei Teams vertreten sind und mit Schulte Tönnies natürlich mit dem Top-Team, was natürlich ganz klar in Richtung Hauptrunde planen muss. Und Kudla Merz mit einem Team, was jetzt einfach da die Chance kriegt, reinzugehen in den richtig großen Zirkus, weil natürlich eine Männer-WM ist natürlich das Zweite nach
Das
der Olympiade,
Maximum,
sagen
ne?
wir das
Ja,
Maximum, eine
Olympia
WM,
vielleicht noch,
die
ja.
Olympiade natürlich noch, aber das ist eine tolle Chance. Die beide hatten jetzt zuletzt auch bei der Euro sehr gute Ergebnisse, habe dort natürlich in die Spitze rein, habe Halbfinale gehabt mit Norwegen gegen Frankreich, was ja eigentlich immer Finale, also immer Finalniveau schon hat. Und sie sind jetzt sich ihrer Rolle, die sie bei der WM habe, dort bewusst. Also sie fahren dahin, hoch motiviert und sind mit der beste Schiedsrichter in der Welt zusammen. Das ist für sie eine riesige Chance, sammeln nochmal sich weiterzuentwickeln. Und ich finde es natürlich toll, dass sie das erreicht haben.
Das deutsche Topgespann Schulze Tönnies, das also jetzt nicht so, damit du dich verbrennen würdest oder so, aber kannst du uns so ein bisschen sagen, was die vielleicht noch abhebt von anderen Gespannen, warum die gerade die Nummer eins sind in Deutschland?
Na gut, zum einen habe ich natürlich eine immense Erfahrung. Also ich habe 2009 selbst aufgehört, da waren die beide schon auf der Platte. Also die sind natürlich, die haben zig Spiele gepfiffen und trotz ihres Ortes Magdeburg, wo sie natürlich das eine oder andere, klar, da muss man ein bisschen dann immer mit der Konstellation aufpassen, die sind seit jahrelang im Zirkus drin, waren hinter Geibel-Helbig auch schon die klare Nummer zwei, man hat also ganz früh bei denen beide schon erkannt, als die aufgetaucht sind, das könnte was werden. Und die beide sind für mich als diejenige, die den Bereich verantwortet, natürlich sehr gute Vorzeigeathleten, möchte ich es nennen, weil sie wirklich ihren Job mit einer hohen Disziplin absolviere und auch hohe Akzeptanz überall habe und auch regeltechnisch da Vorbild für alles sind. Und der Unterschied, ich glaube, die beide haben an der einen oder anderen Stelle eben ein sehr hohes Spielverständnis einfach, haben natürlich den Vorteil, dass jetzt sind sie die Nummer eins, ihnen für alle natürlich die eine oder andere Entscheidung deutlich leichter zu verkaufen, wie jetzt im Gespann, wie im junge Gespann, was dritte Erstliga-Männer pfeift. Aber gut, das mussten sie sich erarbeiten und Erfahrung kann man eben nicht kaufen, die muss man selber machen. Aber die beiden haben Gott sei Dank viele gute Erfahrungen, die sie jetzt gut nutzen. Und bisher sehe ich auch noch keine Abnutzung, sondern die Reise geht noch weiter bei denen beide. Also da erwarte ich,
Super.
also da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwie ein Auslaufmodell wäre, sondern die beide haben hohe Ziele und da will ich alles dran setzen, dass wir die erfüllen können.
Ja, und ich meine, wer in Magdeburg handballtechnisch sozialisiert ist und aufwächst, der ist ja schon mal gestählt, ne?
Ja.
Den bringt ja auch nichts aus der Ruhe
Ja, die
wahrscheinlich.
sind die Mama von Robert war ja wohl die erste Trainerin von den beiden und hat die da wohl hat die wohl erzogen. Sie haben wohl in irgendeiner Schülermannschaft gegen der SCM, also wer der SCM besiegen kann, selbst in der Schülermannschaft, der hat ja Potenzial für mehr. Von daher.
Oh, das haben sie, an die, ich weiß gar nicht, ob sie die Geschichte damals erzählt haben, als sie hier zu Gast waren, das weiß ich gar nicht mehr. Aber okay, ja.
Ja, die haben
Stahlbad
gegangen. Mit der Schulmannschaft haben die SCM-Gleichaltrige irgendwie besiegt und die Mama war Trainer. Und da gibt es ein Foto, was ich nicht in die Hände kriege, das organisier mir bitte. Robert Schulze mit der Kroatien-Sporthose, das hätte ich gern. Da hat er so dünne Beinchen, das hätte ich gern für meine nächste Präsentation.
Ach nee, mit also die quasi das rot-weiß karierte.
Ja, so kroatische. Ein so kroatisches Höschen hat er an. Und da kommen so zwei so Zahnstocher vor, das sind seine Beine.
Oh, da muss ich mal, wer könnte denn sowas haben?
Die Mama, muss die Mama kennenlernen, aber der verweigert, dass ich die Mama kennen darf.
Gut, dann werde ich das mal versuchen.
Genau.
Mit meinen exzellenten Drähten überall rein.
Genau, wir brauchen dieses Foto.
Ach, schön. Aber woher weißt du denn von der Existenz dieses Fotos?
Ja, das habe ich mal, als wir gemeinsam bei der Euro waren, durfte ich es mal anschauen, aber ich habe es nicht gekriegt.
Okay, hast es angeschaut, aber nicht in die Finger gekriegt.
Genau,
okay.
Der wusste, was passieren kann damit, von daher.
Ach geil, also ich sehe schon, ihr foppt euch schon auch mal gerne untereinander.
Ja.
Ja, gehört dazu. So generell die Entwicklung, wir haben ein deutsches Gespann jetzt bei der Männer-WM, wir haben schon eines, das sind, die sind zwei Französinnen, ne, dass ich jetzt keinen Quatsch erzähle.
Bonaventura, genau.
Ja, genau, die ja auch Männer-Champions League pfeifen und so. Wir hatten jetzt eine Frau bei den Fußballern, die gerade bei der WM in Katar, Stéphanie Frappart, gepfiffen hat. Hast du das Gefühl, es normalisiert sich oder gibt es aus deiner Beobachtung schon noch ein paar mehr Vorbehalte einer Frau oder einem Frauengespann gegenüber, als wenn da zwei Männer stehen?
Ich weiß nicht, ob es Vorbehalte sind oder einfach nur so ein Aha-Erlebnis immer, weil es natürlich immer noch nicht das normale Bild ist. Und ich glaube, bis es normale Bild wird, wird auch noch einige Zeit vergehen. Aber ich glaube, die grundsätzliche die Mentalität, dass wir uns einfach auch die Frau, wenn sie die Position ausfülle, genauso wie es ein Mann macht, da glaube ich, dass sich da schon was entwickelt hat. Also das wird schon deutlich besser und ist natürlich auch wichtig, dass wir solche Leute wie jetzt die Bonaventuras, die natürlich seit Jahren das Schiedsrichterwesen mitpräge, ich meine, die pfeifen in Frankreich auch jedes Spitzenspiel und sind top etabliert in der Welt und gehen da auch als Frankreich, also als französische Nummer 1 zum Turnier. Da gehen die Männer als zweites Gespann und die Frauen sind das top gesetzte Team. Mhm. Und es ist schon wichtig für uns und ich glaube, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind. Aber das wird alles noch, es wird noch seine Zeit brauchen, bis es ganz normal wird. Irgendwann wird es eine Generation geben, die das als total blöd findet, dass man in unserer Zeit das jetzt sowieso schon immer so gemacht hat. Aber das wird noch einige Jahre dauern, glaube ich, bis es flächendeckend einfach so durchgeht.
Warst du eigentlich, da gehen wir gleich noch tiefer drauf ein im zweiten Teil, aber warst du eigentlich so eine Art Vorkämpferin für dieses ganze Thema, kann man das so sagen?
Ja, dadurch, dass wir in fast alle Ligen immer die Erste waren, meine Kollegin und ich, waren wir da schon die streitbare Vorgängerin. Ne?
Ja. Abschließend noch für diesen ersten Teil, man mag es ja kaum glauben, aber wir saßen mal gemeinsam und sitzen hoffentlich auch bald wieder in einer Taskforce. Und zwar, das war zusammen von der HBL und der DKB, der HPI, der Handball Performance Index. Ihr werdet es an der einen oder anderen Stelle schon mal gehört haben. Ich bin ja großer Fan. Ich bin so ein kleiner Statistik-Nerd. Ich liebe Sport irgendwie auch ein bisschen durchzurechnen und statistisch erfassbar zu machen. Ich fand ja damals toll, dass wir diese Skala auf 50 bis 100er Punkte, so wie man es so ein bisschen aus den Computerspielen kennt, umgerechnet haben. Was war denn so dein Hauptantrieb, dich mit dem HPI auseinanderzusetzen damals und in diese Taskforce zu gehen? Und wie zufrieden bist du mit dem, was aktuell aus ihm geworden ist?
Naja, grundsätzlich glaube ich, dass wir solche Dinge schon brauche, um auch Dinge nach vorne zu entwickeln. Ich wurde jetzt seitens der HBL in die Taskforce nominiert, also ich habe mich da jetzt nicht selbst beworben, sondern werde einfach auch dem Schiedsrichterwesen die einfach auch gesagt, wir wollen euch dabei haben, dass ihr auch, sag mal, eure Ansinnen damit einarbeiten könnt. Also zum Beispiel, wie dann die Strafe oder so, dann die KPIs von dem einen oder anderen Spieler gegebenenfalls beeinflussen können. Ich finde es schon wichtig, dass man sich da gegenseitig austauscht. Und ich bin auch ein Fan davon, dass man sich gegenseitig da so ein bisschen über den Tellerrand reinblickt und nicht immer nur in seine eigene Suppe kocht. Also von daher, ich bin zwar nicht so personifizierte Zahlenmensch, aber wenn die Zahlen dann irgendwo sind, finde ich sie schon interessant in der Auswertung.
Ja, das geht mir eigentlich ähnlich. Also jetzt Mathe zum Beispiel war auch nicht mein Lieblingsfach in der Schule, sondern eher das Gegenteil, aber irgendwie mit den richtig aufbereiteten Zahlen kann ich was anfangen.
Genau, und oft sind ja in so Statistiken, ich glaube denen meistens nur, wenn ich sie selber gefälscht habe, aber oft sieht man ja dann doch das Bild, was sich auch so die Realität zeigt. Also ich finde, wenn man beides durchleuchtet, ist meistens auch nochmal fundierter einfach.
Genau. Also zum Beispiel, jetzt ist ja gerade Magnus Haugstrup, der Magdeburger Kreisläufer, Spieler des Monats geworden. Und das deckt sich ja auch so mit, ne? Da sagt ja jetzt keiner, hä, warum der denn? Sondern der spielt ja auch so, dass das irgendwie kongruent ist, sage ich mal.
Ja.
Super. Jutta, ich danke dir schon mal sehr für Teil 1. Wir machen ein ganz kurzes Päuschen und melden uns dann gleich wieder und vertiefen so, ja, zum Beispiel diese Vorkämpferrolle, die man dir ja durchaus, wie wir eben schon gehört haben, zuschreiben kann. Bis gleich.
Wenn ihr 60 Sekunden jeden Morgen investieren könntet und ihr würdet über den ganzen Winter Tage, wenn nicht sogar Wochen geschenkt bekommen, würdet ihr das machen? Also, ganz so einfach ist es vielleicht nicht, aber ich finde, es geht schon in die Richtung, wenn ihr AG1 von Athletic Greens mal nehmt und ausprobieren wollt. Ihr nehmt einfach einen Messlöffel AG1 jeden Morgen und ein Viertel Liter Wasser. Könnt ihr in den Shaker reinhauen, könnt ihr aber auch einfach nur in ein Glas und dann trinken. Also es dauert eine Minute. Und was kriegt ihr geschenkt? Naja, hoffentlich dann ganz viele Tage, in denen ihr halt nicht erkältet seid, weil euch nicht irgendwelche Viren oder Bakterien oder sonst was erwischt haben, weil es wird jetzt wieder kalt und nass und wisst ihr, glaube ich, selber, dass die dann rumfliegen ohne Ende. AG1, 75 Vitamine, Botanicals, Bakterienkulturen sind da drin, alles aus echten Nahrungsmitteln, deswegen kann das euer Körper super leicht aufnehmen. Und das Abo geht mega easy. Also ihr könnt es euch auch einfach einmalig bestellen, AG1 zum Testen. Ihr könnt aber auch ein monatliches Abo machen. Das kommt dann jeden Monat zu euch nach Hause. Ihr könnt es jederzeit pausieren. Ihr könnt es jederzeit abbestellen. Das Coolste ist, ihr könnt es einfach mal 60 Tage for free testen. Und wenn es nichts ist, kriegt ihr euer Geld zurück. Special für alle Handballfans, die hier zuhören. Gerade gibt's Bonus auf athleticgreens.com/handaufsharz. Wenn ihr euch so eine monatliche Mitgliedschaft abschließt, dann kriegt ihr einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 umsonst dazu. Und das kann man im Winter, vor allem den Vitamin D, besonders gut gebrauchen, wenn die Sonne nicht so viel scheint. Und noch 5 Travel Packs. Das sind so diese Tagespakete. Wenn man mal unterwegs ist, kann man die einfach mitnehmen. Also schaut mal vorbei auf athleticgreens.com/handaufsharz. Und tut in der kalten Jahreszeit was für euer Immunsystem.
Also wenn ihr diese Folge direkt am Tag des Erscheinens hört, dann ist es der 7. Dezember. Jutta, ich kann dir jetzt natürlich noch nicht gratulieren, das macht man nicht, das soll ja Unglück bringen, weil wir am 6. Dezember, am Nikolaustag, aufnehmen. Ob du dein Alter jetzt verrätst, das überlasse ich dir natürlich selber. Das darf man besonders bei einer Frau ja auf keinen Fall machen. Aber da würde mich schon interessieren, wenn ich dich schon am Tag vor deinem Geburtstag hier an der Strippe habe, so das Älterwerden, ist das ein Thema? Gehst du damit entspannt um? Belastet es dich manchmal oder so?
Nee, kann ich jetzt eigentlich nicht sagen. Ich meine, ich habe morgen Geburtstag, das stimmt, am Tag nach Nikolaus, werde ich morgen 59 und bin dann sozusagen ab dem Tag im 60. Lebensjahr. Gut, immer wenn man so die nächste Zahl,
deswegen frage ich, weißt du, diese 60, kann ich mir schon vorstellen, jeder runde Geburtstag hat ja irgend sowas.
Ja, 30 fand ich richtig geil, 40 fand ich spannend, 50 fand ich komisch, 60 bin ich recht entspannt, weil die Alternative zum Altwerden ist ja jung sterbe und das will ich ja nicht und von daher.
Das hast du schön gesagt.
Ja, das.
Oh, da ist sehr viel Wahrheit. Der gefällt mir gut.
Genau. Satz. Und ich meine, jedes Jahr bringt auch ein bisschen Erfahrung mit. Und das eine oder andere nicht so schöne. Aber ich glaube, dass auch, also ich habe mit dem Älterwerden bisher, hoffe ich, noch keine Probleme. Ich hoffe, dass es morgen noch genauso sein wird.
Du wirkst also auch so, als wärst du sehr in deiner Mitte. Mich hätte das jetzt andersrum auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt.
Nee, also ich nochmal, das ist alternativlos. Da bin ich Praktiker genug, um einfach das so anzunehmen. Und da meine eine Oma 90 und die andere Oma 97 wurde, habe ich ja noch ein großes Zeitfenster vor mir, hoffentlich.
Ja, das ist geil. Ja, da gute Gene, genau das wünsche ich dir. Dann hast du ja echt, oh Gott, da hast du ja noch ewige, da hast du ja noch mehr vor dir, als ich alt bin, sage ich mal so,
unter den Daumen gepackt. Da erlebe ich noch einige Regeländerungen im Handball.
Und sag mal, da muss ich jetzt noch einmal, also mir hat der 30er ganz schön einen mitgegeben, sage ich dir ganz ehrlich. Ist bei mir jetzt knappe 3 Jahre her. Wieso fandst du den 30er geil?
Ach, da weiß man schon so viel, wenn man 30 wird. Da hat man schon so.
Das stimmt jetzt für mich schon mal nicht.
Doch, aber ich wusste da schon relativ viel. Ich wusste da schon relativ viel. Und da hat man noch so, da ist man noch so nah an der richtig Junge dran, dass die einem nicht steinalt empfinde. Da kann man noch auf jede Party gehen, wo man will, ohne aufzufallen. Und von daher fand ich 30 richtig gut. Da war man so, da wusste man schon genug. Und man konnte aber nochmal sein Wissens nochmal richtig schön aufrüsten. Also ich fand 30 richtig gut.
Okay, gut. Dann nehme ich das jetzt so für mich und habe dann eher Angst vor dem Nächsten, der kommt.
Nee, bleib entspannt.
Den kann man sich nicht mehr schönreden.
Doch, locker.
Jutta, wie ging es denn bei dir eigentlich los mit dem Handball?
Naja, so der klassische Weg. Schulmannschaft. Es wurde eben, wir hatten eine Sportlehrerin, die hat Handball, war Handballerin und hat gesagt, so, wir machen jetzt mal Jugend trainiert vor Olympia mit euch. Wir müssen irgendwelche Mädchen zusammenkriegen, die Handball spielen. Und da war ich dann irgendwie dabei. Wurde auch gleich natürlich gesichtet, weil ich den Ball mit der linken Hand geworfen habe.
Und du warst natürliche Linkshänderin? Also auch
nee. Ich bin so ein Jahrgang, wo man die Kinder noch umgeschult hat. Also, wo die Oma den Stift noch in die schöne Hand gegeben hat. Von daher habe ich rechts schreibe ich und links habe ich alles andere gemacht. Also ich schneide zum Beispiel auch mit der linken Hand das Brot. Also alles, was so praktisch ist, mache ich links. Und alles, was ich sonst mache, mache ich mit der rechten Hand. Also da hat man mich dann, bin ich in die Schulmannschaft und über die Schulmannschaft dann in den Verein reingegangen. Und so ging es dann los mit 13.
Wahnsinn, aber das hatten wir jetzt schon, ich hatte es mit Steini auch mal, also dieses Links-Rechts-Kuriosum, das scheint es häufiger zu geben, aber dieser Quatsch, dass man früher gesagt hat, mit der linken Hand irgendwie die böse Hand, mit der wird nicht geschrieben, also das ist ja wirklich, also was sich manche Menschen früher ausgedacht haben, ich staune immer wieder.
War halt so,
ne? Also du konntest dich ja auch nicht dagegen wehren oder so, aber das hat man für richtig gehalten damals. Und dann so, also du warst dann einfach ganz klassische Handballspielerin, sage ich jetzt mal. Genau. Wann ging es so mit der Schiedsrichterei dann los?
Naja, ich bin dann als Handballerin zu einem anderen Verein gewechselt und habe da dann zur was habe ich denn gespielt? Welche Klasse? Von unten, muss ich erzählen, nicht von oben. Also habe irgendwie so bis in die Landesliga reingespielt und wir hatten natürlich Schiedsrichtermangel und in meinem Verein waren sehr, sehr viele Engagierte im Schiedsrichterwesen und die dann die Idee hatte, zumal ich dann noch begonnen habe mit 17 oder 18 schon eine Jugendmannschaft zu trainieren. Ich habe dann eine Trainerlizenz gemacht und im Rahmen der Trainerlizenz eine Schiedsrichterausbildung.
Ah, okay.
Und dann war recht schnell der Gedanke da, ja, eigentlich könnte ich ein paar Spiele pfeifen und das habe ich dann begonnen.
Aber ich höre bei dir schon raus, also ist jetzt bei deinem Lebenslauf auch nicht überraschend, aber du warst schon von jungen Jahren Vollblut-Handballerin und diesem Sport schon sehr früh sehr committed.
Ja, ich war also wirklich dann relativ schnell in der Höchstphase habe ich selber noch gespielt, so bis Mitte 20, war Trainer gleichzeitig und war noch Schiedsrichter gleichzeitig. Ja, und
Wahnsinn.
Dann habe ich irgendwann abgelegt, habe gesagt, okay, jetzt Spieler lege ich ab, ich konzentriere mich auf Trainer sein und habe noch nebenbei gepfiffen und plötzlich ging es mit dem Pfeife bergauf und beruflich bergauf und dann habe ich mich dazu irgendwann entschieden, so jetzt vernachlässige ich Trainer und konzentriere mich mehr aufs Schiedsrichter sein und auf meine berufliche Karriere. Ja, aber ich war immer schon immer meistens in 2, 3 Ämter gleichzeitig unterwegs.
Ja, tut über deinen anderen Job können wir auch gleich noch sprechen, aber tut das nicht irgendwie weh? Ich weiß nicht, was hat dir die Schiedsrichterei gegeben, warum du das dem Spielen und Trainieren vorgezogen hast? Die Entscheidungen, sage ich mal, würden ja nicht alle so treffen.
Also beim Spielen hätte ich ja keine, da wäre es ja nicht mal eine Laufbahn geworden, weil da war ich einfach bis auf die linke Hand, okay, ich konnte geradeaus laufen irgendwie, aber da wäre es irgendwie nicht weitergegangen. Als Trainer, okay, muss ich sagen, das hat mir richtig Freude gemacht, also auch sagen wir, mit Mannschaften zusammen sein, vor allem dieses gemeinsam Gewinne, dieses Gefühl oder auch halt da gemeinsam zu verlieren, aber dieses Team, das hat mir natürlich als Trainer sehr viel gegeben. Und die Pfeiferei, da habe ich plötzlich, dadurch, dass wir jedes Jahr irgendwie einmal aufgestiegen sind und ich dann auch den Ehrgeiz hatte, noch weiter aufzusteigen oder es noch besser zu machen, war ich dann irgendwie dann angefixt und es ging irgendwann auch besser mit meiner beruflichen Karriere zu verbinden, wie dreimal, viermal, wenn ich mich auf Trainer konzentriert hätte, wäre ich ja auch, ich war damals Co-Trainer in der ersten Liga bei Catch, dann hätte ich aber auch, sag mal, jeden Abend in der Halle stehen müssen und das konnte ich mit meinem Beruf auch nicht verbinden. Das ging, Pfeife war da dann irgendwann die bessere Option und alles drei ging einfach nicht mehr.
Du hast Industriekauffrau gelernt und warst so eine, kann man sagen, eine Art Logistikerin oder wie muss ich mir den Job vorstellen?
Ja, ich habe also ganz klassische Ausbildung gemacht als Industriekauffrau und bin dann irgendwie durch einen Zufall in der Logistik gelandet beim Deutschen Paketdienst und habe ab dem Zeitpunkt hatte dann nochmal einen Ausflug zurück in die Druckindustrie, war mir aber alles irgendwie zu langweilig und bin dann wieder in die Logistik und habe dann von Anfang 20 bis Anfang 50 Logistik gemacht, in verschiedene Führungspositionen und immer verbunden halt mit dem Handball. Also das Handball war immer dabei.
Und ich hab hier auf dem Zettel stehen, da habe ich schon schwer gestaunt, aber dann wundert es mich jetzt auch nicht mehr, warum du jetzt kein Problem hast, die deutsche Schiedsrichterchefin zu sein. Du hast mit Anfang 20 schon Verantwortung für 150 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehabt.
Ja,
das ist ja, ich weiß nicht, also mit Anfang 20 habe ich hier in dem Podcast, glaube ich, schon häufig genug und zu viel erzählt, aber wie kriegt man das denn hin? Hat dich das nie belastet?
Naja, ich habe da schon sehr viel arbeiten müssen, aber ich hatte irgendwie auch das Talent zu führen oder Teams zu führen. Vielleicht hat mir da auch ich habe so die klassische Rolle immer gehabt. Ich war Klassensprecher, Schulsprecher, Schülerlotse, Schiedsrichter, Kapitänin. Ich war immer schon eine, die Jugendvertreterin, dann im Ausbildungsbetrieb. Ich war immer schon eine, die versucht hat, da Verantwortung zu übernehmen.
Und vorwegzugehen.
Und vorwegzugehen. Und ich glaube, ich war auch als junge Führungskraft irgendwie eine, die nicht nur den anderen gesagt hat, wie es geht, sondern selbst vorausgegangen ist und gezeigt hat, wie es geht. Und das hat mich dann irgendwie da reinrutschen lassen in das Thema.
Und jetzt kommt ja im Schiedsrichterwesen, also ein Team führen, das konntest du schon immer. Irgendwann ab einem gewissen Niveau pfeift man ja zu zweit. Wie sucht man sich die richtige Partnerin aus?
Naja, wir wurden ja zwangsverheiratet. Ich war ein Jahr Schiedsrichter und wir hatten dann auf Kreisebene in Karlsruhe eine Sitzung und die habe sich einfach überlegt, ja, die beide, ihr seid gleich alt, ihr pfeift zusammen und wir so, wir kennen uns überhaupt nicht, warum sollen wir jetzt zusammen pfeifen? Nee, mach doch einfach mal. Ja, okay, dann, gut, versuchen wir es einfach mal und es hat dann sehr gut geklappt. Wir waren grundverschieden, aber das hat im Team dann gut geklappt. Natürlich muss dann, wie auch jetzt die Leute, man muss sich dann über die Jahre gemeinsam weiterentwickeln. Ich muss mich so ein bisschen reduzieren. Meine Kollegin musste ein bisschen drauflegen an Temperament oder an Emotion. Und dann haben wir uns dann wirklich Stück für Stück zum doch ordentlichen Schiedsrichterteam entwickelt.
Ja, ordentlich. Mehr als ordentlich,
würde ich sagen. Ordentlich ist eine hohe Auszeichnung bei mir.
Ach so, okay. Ja, ja, ach so, ja. Das okay.
Alles relativ.
Ich bin ja jemand, der eher relativ schnell Richtung Superlative spricht. Deswegen war das ordentlich. Jetzt für mich kurz.
Habe ich bei Thiel, wenn es heißt ordentlich, dann war es sehr gut.
Okay, ich hoffe, dann ist das hier auch ein ordentlicher Podcast aus deiner...
Ich würde sogar sagen, mehr als ordentlich.
Nein, ja. Gott bewahre. Jetzt werde ich gleich rot.
Mehr als ordentlich.
Wir sprechen übrigens von, haben wir den Namen schon gesagt? Ich glaube nicht. Susanne Künzig oder Künzig, jetzt weiß ich gar nicht. Nee, sie kommt wahrscheinlich nicht aus Bayern, ne?
Nee, Susanne Künzig.
Künzig, doch, okay. Ich dachte, das haben wir nur hier in Bayern, dass wir das G der König sprechen. Und ich glaube, Hochdeutsch ist ja, wäre ja mit Ich hinten dran sozusagen. Nee, aber Künzig. Sie heißt Künzig.
Künzig.
Ja. Wir holen sie einfach mal dazu, wie sie das so erinnert und was sie uns so über eure, ja, über euer Gespann sagen kann.
Ach herrje.
Hallo Jutta. Wir sind 25 Jahre zusammen in der Handballwelt durch dick und dünn gegangen, haben viele Länder durch unseren Sport bereist und viele schöne und manchmal auch nicht so schöne Dinge erlebt. Aber eines, das werden wir bestimmt nie vergessen und das hat uns auch außerhalb des Sports weitergebracht. Im badischen Ländle, wo wir beide ja herkommen, da gab es jemand, der sagte, die beiden sind echt gut, aber mehr sehen als hören, das müssen sie noch lernen. Du weißt bestimmt, wen ich meine. Liebe Grüße, Susan.
Also unter dem Namen läuft sie, Susan. Vielen, vielen Dank. Was heißt das denn? Mehr sehen als hören müsst ihr lernen.
Ich erinnere mich natürlich. Das war der uns nicht vergessene Manfred Brause, seinesgleichen, ich weiß nicht, bei wie viel Olympiade er gepfiffen hat. Und er war natürlich ja über viele Jahre Chef der IHF. Und er hat uns mal als Zuschauer bei ich weiß jetzt nicht, welcher Ort es war, man möge es mir verzeihen, im Südbaden, in Wildstedt, in Hofweier oder in Schutterwald, es war eine der drei Halle, hat er uns gesehen und ich habe irgendeinen Schwede, ich glaube, der war hinterher sogar Trainer dann, habe ich rausgeknallt, weil der mich auf Schwedisch anmeckert hat und habe ihm dann erklärt, ich habe eine schwedische Oma, ich habe das alles verstanden. Und er kam dann und hat uns dann hinterher gesagt, na, eigentlich pfeift er ganz gut, aber eins ist auch klar, mehr sehen als hören, lernen wir. Und da haben wir uns, glaube ich, drei Auswärtsfahrten drüber aufgeregt, wie der uns jetzt sowas hat sagen können. Aber es ist natürlich stecke geblieben und wir haben dann mal drüber nachgedacht und vielleicht meint das ja richtig gut mit uns und sieht in uns doch ein bisschen mehr, wie wir selber. Und er hat uns natürlich die Jahre drauf schon massiv geprägt. Also wir haben ihm da schon einiges zu verdanken.
Ach cool, okay. Ja, das ist ja, ne? Also wenn solange so ein Feedback positiv gemeint ist, ist es ja eine große Hilfe, ne? Aber jetzt hast du das denn wirklich verstanden, was der auf Schwedisch gesagt hat?
Das war nicht lieb. Das habe ich gesehen, dass das nicht lieb war von dem.
Der hat die Körpersprache und die Intonation gereicht, um zu wissen, da ist was im Argen.
Manche Nationen sind da schlauer, die lächeln einem an und sagen böse Sache, aber gut, da habe ich jetzt mein Vokabular die letzten Jahrzehnte auch ein bisschen aufgebaut, von daher. Auch wenn die lächeln und böse sind, weiß ich jetzt trotzdem, was die meinen.
Ah, geil, ey, das sind Spezialfähigkeiten, die man so im Schiedsrichterwesen lernt, das ist ja herrlich. Und Susan hat ja gesagt, es gab in 25 Jahren viel Schönes, aber auch Unschönes. Erzähl uns doch gerne nochmal. Kommt dir was gerade in den Kopf? Was bleibt so hängen nach so vielen Jahren zusammen?
Naja, schön war, ich glaube, das war schon natürlich auch für uns was Außergewöhnliches, dass wir, sag mal, so viele Dinge da praktisch, das war schon Pionierarbeit. Das hat schon viele Nerven teilweise gekostet. Aber wenn man dann wieder irgendwo Ziel hatte, wo man hinkam plötzlich, dann war man ja trotzdem irgendwie stolz, dass man sowas erreicht hat. Ich meine, man hat den Ehrgeiz, genau wie die Spieler. Das hat uns schon geprägt. Und ich meine, so, wir hatten tolle Auslandsaufenthalte, unvergessen so eine Weltmeisterschaft in Norwegen, in einem Land, wo eine Frau hat, wo ich dann morgens beim Frühstück saß, habe so Blättchen, so Friseurzeitung geblättert, eine norwegische, ich konnte zwar nichts lesen. Und dann sage ich, sag mal, die da drauf ist, die haben wir doch gestern gepfiffen. Und das hat uns dann...
Ach nee.
Ja, das sind die Spielerinnen natürlich solche Stars, die Fülle, ja. So wie bei uns die Fußballer, leider nur die heftige Fülle da die andere Sportler und auch Sportlerinnen, die bunte Blättchen. Ja. Und das hat uns natürlich die ganze Dimension da mit König beim Eröffnungsspiel und volle Halle irgendwo im Felsen, das prägt natürlich. Und solche Dinge oder das erste Spiel oder sagen wir dann in der Männerbundesliga, da haben wir den Unterschied zwischen zweite Liga und erste Liga war damals schon, das ist einfach nun mal so und auch medial. Gut, damals war es jetzt nicht so wie heute. Heute ist ja teilweise schon fast zu viel, aber damals war es natürlich auch schon mediales Interesse da und das sind natürlich schon viele tolle Erlebnisse, die wir da erleben durften.
Wie meinst du, es ist fast zu viel Interesse da?
Naja, teilweise, jetzt aus Sicht der Schiedsrichter, der falsche Pfiff ist ja kaum getan, geht er schon über sämtliche soziale Netzwerke.
Ach so, okay. Ja, ihr seid viel mehr, oder gut, du pfeifst ja jetzt nicht mehr, aber du gehörst ja da total dazu, haben wir schon rausgearbeitet. Ihr seid schon ganz anders im Fokus.
Ja, ne? Früher war es gemütlicher, also bis bei uns die VHS-Kassette irgendwo beim Schiedsrichterchef war, hatten wir schon wieder drei andere Spiele gepfiffen. Also das ist heute schon, da tun mir die Leute schon ab und zu ein bisschen leid.
Ja, ja. Ja, der Job ist, glaube ich, deutlich anspruchsvoller geworden. Das kann ich mir auch vorstellen. Da hilft es wahrscheinlich nicht, was die Anspannung angeht, dass alles auf Kamera immer direkt festgehalten und verfügbar ist. Das Überraschungsei vor dem Spiel, war so ein Ding von euch? Von dir und Susan?
Ja, klingelt da was? Wir hatten einige Rituale, die wir da so hatte. Wir hatten eine Zeit lang auch mal ein anderes Ritual, was ich jetzt hier nicht erzählen werde. Aber das so Überraschungsei vorher mal zu essen oder so, um dann der Blutzucker in die richtige Richtung zu bringen, war schon eines unserer. Also wir haben schon immer versucht, jetzt auch bei allem Spaß, den wir hatten, aber wir haben schon versucht, uns wirklich auf die Spiele immer gut vorzubereiten und da auch mit dem notwendigen Respekt an alle Begegnungen ranzugehen. Das Problem ist natürlich auch, wenn du gewisse Klasse erreicht hast und du bist natürlich als Frau, wenn die Einzige bist du ja immer im Fokus, weil das sind dann die beide. Ja. Also da gibt es ein Erkennungsmerkmal. Und wenn man dann in den vermeintlich unteres Klasse geht oder sagen wir, dann muss man trotzdem sich bewusst sein, dass man als die Nummer eins dann, also jetzt die Nummer eins dann der Mädchen sozusagen, dass man da immer im Fokus steht und da haben wir uns schon immer versucht, da entsprechend hochzupeitschen, dass wir da mit der notwendigen Einstellung hingehen.
Also das klingt schon nach Druck, sozusagen eurem Nummer 1 Nimbus auch gerecht zu werden.
Ja, also Nummer 1, weil wir die einzige Frau damals waren.
Genau, aber ist ja trotzdem. Aber ich meine,
aber wir hatten halt den Erkennungswert. Wenn irgendwas in die Hose ging, dann hieß es halt die beide, weil es waren ja nur wir.
Ja. Und weil du gesagt hast, Vorbereitung auf die Spiele, ich meine, heutzutage kann man sich ja, jedes Spiel ist ja verfügbar, kann man sich angucken. Wie lief denn Vorbereitung bei euch damals?
Also die lief schon anders, wie sie heute läuft. Also heute bereiten sich die Teams schon vor, indem sie auch mal das Spiel vorher von der Mannschaft extra nochmal ins Visier nehmen. Und du hast ja heute auch viel mehr Möglichkeiten. Du gehst jetzt ins Netz und dann hast du sofort alles verfügbar. Damals hat man sich ja nicht die Kassette, also man hat sich meistens dann mit dem Spiel, das man selber hatte, nochmal auseinandergesetzt. Wobei das auch bei uns so lief, dass man dann die Nacharbeitung meistens auf der Heimfahrt dann schon irgendwo sagt, das war scheiße, das war gut, das war nicht so gut. Oder man hat einmal eine ganze Fahrt gar nichts mehr gesprochen, weil man sauer war auf sich selber oder auf die Kollegin. Also man hat da schon versucht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, hat natürlich auch nicht so gute Leistungen mit ins Leben reingenommen, in sein normales Leben. Und es war natürlich alles anders wie heute. Aber logischerweise hat man sich trotzdem damit auseinandergesetzt. Jetzt nicht in der Dimension, wie es die heutigen Schiedsrichter tun. Weil einfach die Möglichkeiten nicht da waren.
Genau. Und,
aber man wusste also natürlich in einer Begegnung, was kann da passieren? Gibt es da Historie zu der Begegnung? Ja. Müssen wir damit rechnen? Wo sind die Schlüsselspieler, Kreisläufer? Wer bestimmt da? Sagen wir, welcher Trainer? Wer, okay. wer redet heute mit dem vorher, damit er sich ordentlicher benimmt? Oder wen könnte man auf der Bank raussuchen, der gegebenenfalls uns ein bisschen hilft, den in den Zaun zu kriegen, wenn es Alarm gibt? Wer hatte damals auch nicht bei jedem Spiel ein technischer Delegierte, sondern nur ein Ausgewählter in den Fernsehspielen. Wir waren ja nicht mit allen Spielen im Fernsehen.
Ja.
Und von daher musste man ja das ganze Bankhandling müsste man selber übernehmen.
Oh ja, ja, kann ich mir vorstellen, wie das in einer hochkochenden Halle,
genau.
was da alles auf einen zukommen kann. Das fand ich gerade sehr spannend, was du gesagt hast, was man so mit nach Hause nimmt. Ich habe immer das Gefühl sozusagen, nee, ich nehme da einfach gar nichts von mit nach Hause. Also einmal ist es nicht realistisch und zweitens hilft so einem was ja auch zu wachsen an so Fehlern und so. Ne? Andererseits, wenn du die ganze Zeit jeden schlechten Pfiff mit in deine tägliche Arbeit und in dein Privatleben nimmst, dann nimmst du ja komplett die Lust. Wie hast du da, hast du irgendwie bewusst versucht, da eine Mitte zu finden oder bist du da allgemein sehr ausgeglichen? Wie hast du dich dem Thema so genähert?
Na, ich glaube, Ausgeglichenheit ist nicht mein zweiter Vorname. Also ich bin schon jemand, der Dinge, positive wie auch negative, mitnimmt. Also ich bin jemand, ich versuche schon sehr, sehr selbstkritisch zu sein und auch zu überlegen, was Dinge jetzt mit mir mache oder auch mit anderen mache. Und wenn man jetzt wirklich mal mit irgendwas total daneben gelegen ist, wo vielleicht auch dann sogar spielentscheidend irgendwie sogar noch einen Fehler gemacht hat, dann hat mich das schon belastet. Also kann ich jetzt nicht daheim die Haustür aufschließen und sage so, damit ist das Thema, jetzt bin ich hier privat. Also das bin ich nicht, weil das, was ich mache, mache ich immer volle Kanne. Weil ansonsten wird man den Job, wenn man den nicht aus, egal ob es jetzt mein jetziger Job ist oder mein Job in der Logistik oder mein Job als Schiedsrichter, also ich bin immer eine, die da immer Vollgas gibt. Anders kann ich nicht arbeiten. Ich brauche das, weil ich auch immer das Glück habe, dass ich Jobs habe, die mir Freude machen, wo ich auch meine ganze Leidenschaft mit reinhängen kann.
Cool. Und dieser... Musstest du dich dann manchmal selber schützen oder hast du da mit anderen Leuten gesprochen, damit dich das nicht zu sehr belastet, das, was du dann mit nach Hause nimmst?
Naja, wir hatten natürlich auch in dem Team Hermann Künzig, also mit Susanne zusammen, wir waren zwar grundverschieden, aber wir haben uns da schon gegenseitig dann wieder, da hat es da zwar auch zwei, dreimal oder so gekracht, aber wir haben uns da schon gegenseitig wieder aufgebaut, wenn da was eben rausgegangen ist und haben natürlich ansonsten im familiären Umfeld dann versucht, wieder unseren Ausgleich logischerweise zu finden. Und da wir ja dann meistens auch der Tag drauf wieder an unserem Arbeitsplatz wieder, sagen wir, voll fokussiert, da wieder alles, dann relativiere sich ja die Dinge. Wir sind ja alle nie hauptberuflich, also wir waren ja nicht hauptberuflich Schiedsrichter, sondern wir hatten ja, bei uns war es ja noch mehr Hobby, wie es war ja doch noch ein bisschen andere Zeit, wie es jetzt einfach läuft. Und von daher muss man sich ja dann wieder eine normale Aufgabe im Leben stellen. Aber man hat natürlich schon versucht, die Dinge abzuarbeiten, dass man sie nicht ewig mit sich rumschleppt.
Okay. Und wie lange, weil du vorhin mal gesagt hast, so am Anfang wart ihr gar nicht so begeistert, miteinander zu pfeifen. Wie schnell habt ihr euch gefunden?
Ach, das ging eigentlich relativ schnell. Wir haben dann angefangen, so ein paar Jugendspiele gemeinsam zu pfeifen. Dann durfte man ein paar Frauenspiele gemeinsam pfeifen. Irgendwann haben wir dann gesagt, wir können da eigentlich doch einmal Männerspiele pfeifen. Das hat man uns danach anvertraut. Und irgendwann kam die Idee, das ging relativ schnell, dass wir uns nach ein paar Jahren dann schon in die dritte Liga und also Frauen dann und dann beide dann auch das Jahr drauf gleich in die zweite Liga Frauen. Das war, glaube ich, 1990. Haben wir dann unser erstes Zweitliga-Frauen gepfiffen.
Was aber für dich ein schwieriger Termin war.
Ja, ne? Ich hatte vergessen, einen Freitermin anzugeben. Wir müssen ja angeben, wann wir nicht pfeifen können. Ist heute immer noch so. Und ich hatte den nicht angegeben und hatte dann eine Begegnung in Würzburg zu pfeifen, Zweitliga, das erste Mal im Leben. Und die Oma hat Geburtstag gehabt, der 70. Ja. Und da war natürlich... bei Familie Ehrmann, da war Alarm im Haus. Jetzt habe ich Gott sei Dank eine sehr sportaffine Familie. Also wir hatten früher, als ich Kind war, auch eine Fußballgaststätte bewirtschaftet und ich bin mit dem Bierwagen außen rum und habe hier Cola und Fanta verkauft. Mein Bruder, Gott sei Dank auch sehr sportaffin, der ist heute noch als sportlicher Leiter bei Hoffenheim, bei der Frauenfußballerin, ist da schon, ich glaube schon 15 Jahre, der war Trainer bei denen, macht jetzt sportlicher Leiter. Und der Familienrat, mein Vater hat dann entschieden, nee, du gehst nicht zum Geburtstag, du gehst zum Handball. Wenn man was macht, macht man es ordentlich. Wir durften als Kind auch alle Sportarten, die wir uns überlegt haben, tun, aber wir durften immer nur eine machen. Also wir durften nicht gleichzeitig Tischtennis, Fußball und...
Ach so,
nee, okay. Die Mutter hat gesagt,
voller Fokus.
Die Mutter hat gesagt, ihr macht was, aber wenn ihr was macht, macht das richtig, sonst wird es nichts.
Und wie hat die Oma reagiert?
Die Oma, okay, sie hat mal irgendwie, Oma verzeiht ja am Enkelchen immer alles. Und sie wurde ja Gott sei Dank 97, von daher konnte ich dann noch die eine oder andere Feier sonst mit ihr machen.
Ja, gab es noch zwei Runde und vor allem viele weitere Geburtstage.
Genau. Ne?
Ja. Und es ging ja dann relativ rasant, das heißt, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber es ging ja immer weiter steil bergauf. Ne? 1993 dann zweite Männerbundesliga.
Genau. Wir sind dann 90 praktisch, als wir in die zweite Liga Frauen, haben wir dann auch entsprechend Druck gemacht, dass wir im Landesverband und auch dann in der dritte Liga eben auch bei die Männerspiele bekommen. War dann ein bisschen Kämpferei, aber wir sind dann auch sofort ein Jahr später aus dem Landesverband in die dritte Liga Männer. Wir waren dann praktisch in zwei Kader, im Drittligakader und im Bundesligakader, aber als Frauenteam. Und dann war auch die Ansage, wenn ihr jetzt aber... da sind wir dann da auch wieder aufgestiegen, 93. Und dann war aber auch klar, wenn ihr jetzt absteigt, dann steigt ihr aber komplett ab. Das wisst ihr schon. Und dann haben wir gesagt, ja, wir wollen ja die gleichen Spiele. Und von daher, wenn wir Letzter sind, steigen wir ab.
Okay. Aber das, also das im wo wärt ihr, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, wo wärt ihr abgestiegen?
Ja, wir waren ja dann plötzlich zu Recht in dem Kader. Also wir waren ja vorher als Mädchen dabei, also als Mädchen.
Ach so,
ja.
Ach jetzt hat, ihr hattet keinen Sonderplatz sondern ihr wurdet
ja vorher, wir hatten vorher Sternchen, durfte auch nicht die gleiche Spiele haben und kamen dann offiziell als Aufsteiger aus dem Süddeutschen Handballverband in den Kader und waren plötzlich Konkurrenz für die Jungs, also weil wir ja die gleiche Spiele plötzlich gekriegt haben. Und dann war natürlich, aber eins ist klar, wenn ihr jetzt Letzter werdet, dann ist nichts mehr mit Frauenspiele, Pfeife, dann seid ihr komplett weg. Wollt ihr das wirklich? Oha. Ja, das wollen wir.
Also das habt ihr habt quasi das Top-Standing bei den Frauen riskiert, um bei den Männern auch ganz oben pfeifen zu dürfen.
Naja, wir haben ja das Gleiche getan. Wir haben einfach nur Handballspiele gepfiffen.
Ja, klar. Ja.
Von daher.
Und ihr wurdet aber mal übergangen, als es um Aufstieg in die erste Liga ging.
Ja, das war irgendwie, glaube ich, sogar im ersten Jahr. Ich weiß es nicht mehr genau. Damals war die Regelung, dass das beste Team, ich glaube, unter 35 muss man, glaube ich, sein, und das bestplatzierte junge Team, dass es mit hochgeht, damit man praktisch eine gewisse, sag mal, dass da ein gewisser junges Blut in den Kader hochkommt. Und zum Saisonabschluss waren wir Zweiter und dann wurde die Regel modifiziert und dann gab es doch keine Aufstieg.
Und dann?
War voll Alarm.
Und du hast ja schon gesagt, ausgeglichen bist du in solchen Momenten nicht. Was ist dann passiert?
Dann war voll Alarm. Da habe ich natürlich sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt und habe gedanklich 10 bis 15 Mal meine Laufbahn beendet. Habe gesagt, jetzt reicht's. Ich habe die Schnauze voll von dieser Kacke. Weil wenn es Regeln gibt, warum gelten sie jetzt nicht für uns? Und dann war dann eine Sommerpause, da hat man sich wieder beruhigt. Einige haben dann mit uns gesprochen, haben gesagt, jetzt hört doch nicht auf. Wenn ihr jetzt aufhört, das wollen doch einige nur, seid nicht blöd, macht weiter. Aufhören kann man immer. Weil wenn man aufhört, hört man auf, aber dann wieder anzufangen geht nicht. Und von daher macht jetzt einfach weiter, guckt, was passiert. Und das Jahr drauf sind wir dann letztendlich doch aufgestiegen in die erste Liga Männer.
Aber so wie ich das verstehe, war das schon, um euch als Frauen auszubremsen. Also das war jetzt nicht irgendwie...
Nein, ich weiß es nicht, ob es eine Ausbremse war. Jetzt mit dem Abstand von einige Jahre, vielleicht Jahrzehnte, von einige Jahrzehnte, hat man vielleicht auch Vielleicht hatte die Herren einfach auch nur das Bedürfnis, uns zu schützen, nach dem Motto, sie sind noch nicht so weit fürs Haifischbecken, erste Liga. Okay. Also ich sage jetzt nicht nur, dass es, dass es gegen uns Frauen war. Die Männer neigen ja ab und zu auch dazu, uns zu schützen.
Okay. Ah, das ist schön, wenn du das inzwischen, da hast du ja doch eine sehr ausgeglichene Sicht inzwischen
ja.
drauf. Aber damals hast du es natürlich.
Ja, damals war ich on fire.
ja, und zum Glück habt ihr einfach weitergemacht. Und wie war es dann? Das erste Mal angekommen in der Männerbundesliga und dann auch noch in Gummersbach das erste Mal.
Nee, es war in Großwaldstadt. War Großwaldstadt Gummersbach.
Ah, okay. Mhm. Ach so rum, es war Großwaldstadt gegen Gummersbach.
Ja, gefühlt wollte ich hinterher gar nicht mehr aus dem Bett. Ich war nur noch, ich war wirklich richtig im Arsch. Also das hat uns alles, alles abverlangt. Wir kamen mit dem Druck, wir waren wahrscheinlich auch nicht gut genug vorbereitet, was da auf uns zukommt. Und es war für damalige Verhältnisse, waren wirklich so 10 Reporter um uns rum, Kamerateams. Keiner hat uns so richtig irgendwie dann auch da entsprechend drauf vorbereitet, welchen Schritt wir da jetzt gehen. Naja, es war jetzt auch nicht nur die cleverste Entscheidung in dem Spiel. Und an der einen oder anderen Stelle lag man einfach falsch. Wir hatten halt keine Akzeptanz oder kaum Akzeptanz. Und es ging in die Hose. Aber gut, es war alternativlos. Wir haben dann halt weiter gearbeitet, weiter uns schön zweite Liga und alles weiter vorbereitet und sind dann irgendwann ins nächste Spiel nach Niederwürzbach und da ging es schon deutlich besser. Und ja, klar, dann kommt irgendwann die Erfahrung dazu, irgendwann kommt die Akzeptanz und dann hat es ja irgendwann richtig sehr, und dann hat sich ja über die Jahre dann doch sehr gut entwickelt.
Und es hat aber sogar dein Vater gesagt, er glaubt das nicht, dass du es schaffst.
Ja, der hat mich provoziert. Der wollte ja schon, vielleicht hat er es wirklich nicht geglaubt. Er ist leider verstorben, aber ich glaube, er hat mich schon auch so ein bisschen gekitzelt am Ehrgeiz. Oder er wusste ja, dass ich extrem ehrgeizig bin. Also, das war bei mir immer so, wenn ich dann irgendwas im Kopf hatte, dann habe ich das auch so dann irgendwie erreicht, was ich, also ich denke, ich habe mal oft realistische Ziele gesetzt, aber die habe ich dann auch erreicht. Und er wollte einfach da noch so ein bisschen das wahrscheinlich antreiben und hat dann mit mir gewettet, dass ich das nicht schaffe.
Ja, und wie, also die Wette hast du ja offensichtlich locker gewonnen. Naja, du hast es doch geschafft. Also,
ja, ich habe es geschafft.
Ich weiß
ja
nicht, worauf aber ich meine,
naja, du hast doch. Er hat gesagt, ich werde es nicht schaffen, erste Liga zu pfeifen, also erste Liga Männer zu pfeifen.
Genau, aber hast du ja getan. Insofern ja.
Ich glaube, er hatte 50 Mark oder was gewettet, ich weiß es nicht mehr.
Ah, okay, das war jetzt nichts Spezielles, sondern einfach.
Es ging einfach, mir ging es ja nicht um die Kohle, mir ging es darum zu gewinnen.
Ja, und um die Ehre und ums Gewinnen. ja, und es ist dann, also das war so Mitte, Ende der 90er alles und deine Karriere ist ja dann schon, es gab internationale Einsätze, es gab Weltmeisterschaften, Europameisterschaften bis 2009. Was bleibt dir noch so hängen aus diesen Jahren? Wie schaust du auf diese Karriere zurück, die du da gemacht hast?
Ja, ich glaube, ich darf es Karriere nennen. Ich mache ja immer einen Unterschied zwischen Laufbahn und Karriere. Ich glaube, ich darf es Karriere nennen und ich muss sagen, was für mich eines der wirklich wichtige Dinge war, dass ich einen sehr guten Zeitpunkt erwischt habe, aufzuhören. Also wir hatten immer schon mal, weil es war wirklich schwierig für mich, auch mit meinem Job unter einen Hut zu bringen und irgendwann merkt man dann auch so, dass ein bisschen die Motivation nachlässt und wir haben uns da immer offen drüber unterhalten, welche Stufe wir wann zurückfahren. Wir haben erst internationale Großturniere zurückfahren und habe gesagt, okay, wir pfeifen noch Champions League, Europapokal, aber kein Großturnier mehr, weil der Aufwand uns einfach zu groß wurde. Es ging nicht mehr mit unseren Jobs zu vereinbaren und wir waren da immer offen und ehrlich, auch mit unseren verantwortlichen Chefs damals, habe ich gesagt, so, ihr könnt bitte jetzt vorbereiten, wir werden international rückwärts gehen, ihr könnt, die erste, die davon profitiert habe, waren Geibel-Helbig, die dann da in uns, die man dann ein Jahr lang vorbereiten konnte, weil wir da rausgingen, und die nächste, die dann davon profitiert habe, dass wir komplett aufgehört haben, war hier unsere deutsche Nummer 1 jetzt, denen wir dann praktisch einen internationalen Platz frei gemacht haben, und das war für mich damals wichtig, dass wir uns das so gemeinsam erarbeitet haben, wann wollen wir welche welchen Rücktritt wann wie mache und immer offen kommuniziere. Es hat zwar dann so ein bisschen wehgetan am letzten Spieltag, aber ich bin glücklich, dass ich nie das bereut habe, aufzuhören, sondern ich stand da nie mit Sehnsucht und habe gedacht, oh, wenn ich da nochmal drin wäre. Im Gegenteil, als ich draußen am Tisch saß, weil ich habe damals mit Peter Rauchfuß besprochen, Peter, wir hören auf und ich will an den Tisch. Und sagt er, ja, da ist kein Problem, das machen wir. Das ist gut. Und ich saß dann bei meinem ersten Spiel, war nervös, wie wenn ich mein erstes Spiel gepfiffen hätte. Und ich war froh, eine neue Rolle zu haben und nicht mehr da drin zu sein. Und das ist für mich, war für mich sehr, sehr wichtig. Und auch für Susanne war das wichtig, dass wir auch nicht mit Streit auseinandergegangen sind, sondern werde eine tolle Zeit, 25 Jahre, gemeinsam da auf der Platte zu stehen. Kann man sich ja gut merken, die Zahl. Und so wollte man dann einfach aufhören.
Ja. Wie ist euer Verhältnis heute?
Wir haben, also ich denke, das hört man ja an ihrer liebe Grußworte. Also wir haben immer sehr respektvoller Umgang miteinander. Wir haben jetzt nicht den ständigen Kontakt, aber ich glaube, wir wissen, dass wir uns gegenseitig immer noch aufeinander verlassen können.
Mhm. Also diese neue Rolle, dass die dir geholfen hat, glaube ich total, dass da nicht irgendwie ein Hammer fällt und man ist raus aus seinem Ganzen, sondern das ist ja immer noch sehr verwandt, sage ich mal, der Delegiertenjob mit dem Schiedsrichterjob. Aber ist es auch ein bisschen so, dass man alles irgendwann mal gesehen hat? So, du hast deine Weltmeisterschaften, deine Europameisterschaften, Champions League gesehen. Also macht man auch seinen Frieden, weil man sagt, ich habe es ja alles gesehen. Ich muss es nicht unbedingt nochmal sehen.
Ja, und man muss ja auch, wenn man dem Ganzen gerecht werden will, muss man auch das ganze Pensum, was dazugehört, einfach liefern können. Und die Prioritäten, die verändern sich nun mal auch im Leben. Man hat dann andere Aufgaben noch oder man hat, sag mal, je mehr ich hatte dann auch im Beruf immer mehr Verantwortung und auch Verantwortung über Arbeitsplätze und dann noch diesen Druck, dem so gerecht zu werden, es war halt auch unser Anspruch, wenn wir aufhören, dass dann jeder sagt, mein Gott, wieso hört ihr auf? Ihr seid doch noch gut.
Stimmt, ja, das ist gut.
Und ich,
besser als wenn alle sagen, ja, endlich sind wir weg.
Ich habe immer gesagt, und es sind dann auch die ersten Kinder von Spieler und Spielerinnen aufgetaucht, wo wir die Alte schon gepfiffen haben.
Ja,
ich meine, ganz am Anfang waren wir oft, haben wir den Spielberichtsbogen und sagen, ja, wir sind heute die Jüngste. Und wir sind heute die Jüngste, Susanne, wir sind die Jüngste heute. Irgendwann war dann der Zustand, einer ist noch älter wie wir, super, geil, der spielt noch. Und irgendwann kamen die Kinder und dann haben wir gesagt, so, jetzt wird es aber Zeit hier, jetzt kommt der kleine Mahé um die Ecke und jetzt kommt der kleine Georgic um die Ecke und die haben wir alles schon in den Windeln gesehen, jetzt wird es Zeit. Und wir wollten halt auch nicht, dass es heißt, jetzt wird es Zeit, dass die beiden abwackeln, sondern als wir weg waren, wir haben in Kiel vor dem Spiel gesagt, so, heute ist unser letztes Spiel, ich mache heute Trikottausch, was ich nie getan habe, was ich ja blöd finde, aber am letzten Spiel habe ich gedacht, heute geht es eh hier um nichts mehr. Und ich habe dann hier mit Lars Christiansen auch in Kiel das Trikot getauscht. Der wollte meins und ich habe seins. Und es war, war für uns ein gutes Ende einfach.
Ja. Oh, aber wurde das in Kiel gerne gesehen, ausgerechnet mit dem zu tauschen?
Ja, wir waren ja nicht die Mittelpunkte. In erster Linie war Kollege Löfgren, der auch sein letztes Spiel an dem Tag hatte, mit einer wunderbaren Zeremonie. Und wir hatten auch im Vorfeld, die Liga wollte uns da verabschieden mit Blumenstrauß. Und wir haben gesagt, wir wollen keine Blume, weil wir wollen jetzt auch nicht, dass 10.000 dann Hurra brülle, endlich sind sie weg. Also wir wollen unseren Abschied für uns im Stille genießen.
Ah, okay.
Also wir wollten da keine große Plattform.
Und warum wolltest du gerade sein Trikot?
Ich fand den als Spieler, der war immer, also es gibt ja viele Spieler, wo man so, aber der war immer als Spieler, hatte ich mit dem der hat immer gute Feedbacks gegeben und war auch bei Niederlage oder irgendwas, ich hatte einfach immer gutes Verhältnis zu ihm.
Ja, finde ich nur, aber es war, weil du jetzt sagst, also war dann offensichtlich ja ein Kiel-Flensburg-Spiel,
ja,
was aber
es war der letzte, nicht mehr die Sport es war der letzte Spieltag und Kiel war sowieso schon Meister.
Ah, okay.
Und von daher, ich glaube auch nicht, dass wir es gepfiffen hätten, wenn es da nochmal um alles ging, weil ich das, glaube ich, nicht gut finde, wenn man dann als Schiedsrichter mit seinen eigenen Emotionen beschäftigt ist.
Ja,
wenn, also ich bin da kein so ein Freund von so, also das sollte man dann lieber am Tag tun, wo wenn man selbst da nicht ganz so sein, weil man denkt ja dann schon drüber nach, heute fahre ich zum letzten Mal dahin, heute gehe ich zum letzten Mal da rein und dann verliert man ja vielleicht ein bisschen den Fokus für die Aufgabe und dann geht es in die Hose und dann hat man als letztes Spiel ein Kackerlebnis. Also,
ja.
Und das wäre dann auch ärgerlich. Aber die Begegnung war so, Kiel war schon Meister. Und Rauchfuß sagt, dann fahrt ihr beide dahin und macht euch jetzt nochmal ein schönes Wochenende. Und,
cool.
Und da konnte ja nichts mehr anbrennen. Ich glaube, wir haben sogar ordentlich gepfiffen.
Es ist ganz witzig, dass du das sagst. Ich stand mit Niklas Landin in Wetzlar jetzt am Sonntag noch in den Katakomben nach dem Spiel und dann hat er gesagt, boah, sehr wahrscheinlich das letzte Mal Wetzlar. Ne?
Ja.
Und ich meine, das ist für ihn eine von vielen Hallen, aber sogar sowas geht einem Spieler dann schon auch durch den Kopf, weil er da auch einiges erlebt hat. Ne? Und das ist ja mal 100, was du gerade erzählst, das allerletzte Spiel überhaupt. Wobei, du hast noch mal ein Abschiedsspiel gepfiffen, ne? Was dann wirklich das allerletzte?
Ja, also man wollte uns natürlich ein Abschiedsspiel machen und wir haben aber für uns entschieden, dass wir einfach die Begegnung zwischen Ketsch und Leverkusen in der Vorbereitung pfeife, weil Ketsch eben mein ehemaliger Verein war und natürlich auch aus meiner ursprünglichen Heimatregion, weil ich ja aus Baden komme und mit Leverkusen, mit meinem neue Verein. Zu dem Zeitpunkt war ich ja da, sagen wir, sehr stark in Leverkusen engagiert. Und dann haben wir die Begegnung gepfiffen, konnte dann die Familie einladen und habe es einfach auslaufen lassen.
Mhm. Und wie war dann das Gefühl? Ich weiß es nicht, nach dem Spiel oder vielleicht war auch eher dein innerer Abschied nach diesem Kiel-Spiel. Aber was passiert da nach 25 Jahren, wenn das letzte Mal gepfiffen ist?
Also das Schönste war eigentlich, dass ich dann zum ersten Mal im Juni im Urlaub war und keine Regelkataloge durchlesen musste. Das war, also irgendwie lag ich dann auf meinem Liegebett in Mykonos und habe gedacht, irgendwas läuft dieses Jahr anders und ich wusste natürlich genau. Und da denkt man natürlich dann schon zurück, wobei dann, ich habe mich sehr gefreut, dass ich keine Regelfragen machen musste, den Urlaub nach 25 Jahren. Paar Jahre später musste ich es dann wieder, weil ich dann zur EHF ging und plötzlich wieder lernen musste. Aber in dem Moment habe ich das einfach, da ging auch so eine gewisse Belastung von mir weg.
Mhm. Ah, okay. Du hattest gar nicht so Abschiedsschmerz, nicht wirklich so.
Naja, man denkt schon drüber nach und denkt, es war eine tolle Zeit, aber ich war froh, dass wir den Abschied so gut hingekriegt haben, weil so wie jetzt Landin sagt, das letzte Mal in Wetzlar, so, wir wussten ja im Sommer schon, dass wir den Sommer drauf aufhören. Das haben wir nicht kommuniziert, das haben wir erst im Januar kommuniziert, aber wir wussten ja, naja, vielleicht das letzte Mal hier, vielleicht das letzte Mal hier. Und wir haben das auch bewusst nochmal für uns alles mitgenommen und auch immer, ey, wir müssen richtig nochmal einer raushauen, das muss richtig gut laufen, weil wir wollen mit einem guten Gefühl aufhören und dass wir das hingekriegt haben, das fand ich schon wichtig für uns.
Ja, super schön, super schön. Du hast es eben schon angerissen, dass du bei Bayer Leverkusen in der Handballabteilung so ab 2003 einiges gemacht hast. Was genau hast du da gemacht?
Na, ich glaube, die erste offizielle Funktion, die ich hatte, war Jugendkoordinator. Ich habe da, sag mal, die Verantwortung gehabt, die Perspektivspielerinnen zu betreuen, die Internatsschüler zu betreuen, die ganze Elterngespräche mit den Eltern zu machen, mit den Kindern, die Integration in unser Schulsystem dort abzuwickeln. Ansonsten war ich Teammanager für die Bundesligamannschaft. Das habe ich dann in Ämterunion gemacht, habe da praktisch die komplette Organisation, werde damals auch Europapokal eine gute Rolle gespielt mit Bayer.
Ja.
Und ich habe da die komplette Organisation, die Auslandsreise gemacht und auch nah an der Mannschaft dran. Und das hat mir eigentlich sehr viel Freude gemacht.
Und das schließt sich aber irgendwie, also gab es da dann auch Restriktionen, was du wegen dieser Funktion nicht pfeifen kannst bei den Frauen?
Ja, natürlich. Ich meine, die aufgrund meiner Clubzugehörigkeit und meiner persönlichen Situation, meiner privaten Situation, habe ich natürlich dann, zu dem Zeitpunkt hat Bayer eigentlich immer in die Spitze gespielt, also immer unter die ersten vier Plätze. Und ich habe natürlich dann keine Spitzenspiele in der ersten Bundesliga gepfiffen, sondern eher die Kellerderbys gepfiffen, um da nicht in einen Konflikt zu kommen.
Genau, okay. Was ja oft gar nicht wirklich passiert, ne? Aber man muss ja jemanden auch davor schützen, dass da überhaupt was aufkommen könnte wahrscheinlich.
Ne? Ja, ich denke, das ist ja zum Schutz aller Beteiligten, macht es ja Sinn, auf jeden Fall.
Besser so. Dann holen wir noch mal einen zweiten Kurzgast sozusagen dazu. Den werdet ihr direkt erkennen. Er war hier auch schon mal im Podcast und genau wie du in den 2000er Jahren aktiv bei Bayer Leverkusen.
Liebe Jutta, wir beide kennen uns schon seit dem letzten Jahrtausend. Da war nicht alles besser, es war anders und hat ganz sicher mehr gemenschelt als heute. Kann mich noch an mein letztes Jahr erinnern, als du an meinem 40. Geburtstag ein Heimspiel von Dormagen gepfiffen hast und mir leicht übergriffig, aber in deiner bekannt badisch-charmanten Art einen Kuss mitten auf den Mund gegeben hast, um mir zum Geburtstag zu gratulieren. War vollkommen okay, es waren deutlich entspanntere Zeiten. In Erinnerung geblieben ist mir auch unsere gemeinsame Zeit auf der Auswechselbank. Ich war zwar nur der offizielle D, das heißt der Busfahrer, du warst natürlich die offizielle A, aber ich glaube, wir haben da einen ganz ordentlichen Job gemacht und ganz besonders in Erinnerung geblieben sind mir dabei unsere Europacup-Touren, insbesondere nach Russland. Ich sage nur Druzhba, Wolgograd und Astrachan. Du als Reiseleiterin immer vorne weg. Ja, ich habe dir mal für deine Fähigkeit, kreative Lösungen zu finden, den Titel der Straßenkatze verliehen, weil die immer einen Weg finden. Bleib gesund, alles Gute, behalte deinen Grundoptimismus und bleib einfach so, wie du bist. Lieben Gruß, Andreas.
Ganz toll, der Hexer.
Der Hexer. Schön, ihn
zu hören.
Der Originalhexer.
Ja.
Ja.
Gibt doch nur den einen, oder wie?
Naja, manche wollen ja auch Hexer heißen, aber der Originalhexer für mich ist natürlich schon der Hexer, ja.
Ich würde auch sagen, ja, oder?
Das da gibt es nur einen. Es kann nur einen geben.
Würde ich auch keinem anderen.
Also ich möchte das Ganze relativieren, weil der Kuss auf der Mund war es nicht. Im Alter wird die Geschichte ja immer größer, wie sie wirklich war. Also ich kann mich erinnern, ich bin in die Kabine reingegangen in Dormagen. Ich habe vorher bei der Anreise zu Susanne gesagt, der Hexer hat heute Geburtstag, dem gratulieren wir heute. Und dann bin ich da rein und ich habe dem ein Küsschen gegeben, aber nicht auf den Mund. Also die Geschichte werde größer, wie sie wirklich sind. Okay, Russland, ja, Druzhba, Mihotin Pit Wodka. Historische Nächte. Keiner weiß, wie die Spiele ausgegangen sind, aber die Erlebnisse bleiben.
Ah nein, so. Oh Gott, das ist auch ein geiler Satz. Wirklich, aber da hat man sich's mal gut gehen lassen und das als Klassenfahrt genommen.
Ja, das sind das ist das Salz in der Suppe, wenn ich damals im Europapokal gab es eben noch auch hinterher schöne Banketts, das gibt's heute ja alles nicht mehr.
Ja.
Da saß man dann zusammen. Und hat dann auch mal irgendwelche Volkslieder in der jeweiligen Landessprache zum Besten gegeben. Geil. Und früher auch die Schiedsrichter habe da gesungen. Also ich konnte zwar nicht singen, aber ich bin schon immer sehr textsicher. Und ich habe da manchen Gesangswettbewerb mit der Susanne zusammen gewonnen. Und es,
ach nee.
Ja, ja. Und auch mit der Mannschaft hat man natürlich auch immer versucht, ja irgendwelche kulturelle Highlights den Mädels zu geben, damit die auch später die eine oder andere erinnert sich jetzt auch schon als 40-Jährige an die Erlebnisse in den 2000er. Und da überlegt die nicht, wie habe ich verloren, sondern was habe ich da erlebt.
Ja, das glaube ich, total. Ne? Am Ende, egal was man sportlich abliefern kann und möchte, so das Menschliche bleibt wahrscheinlich viel mehr im Kopf. Bei der Masse an Handballspielen, die man so spielt, ist das wahrscheinlich, ne, das, was man erleben darf, stelle ich mir großartig vor.
Genau, und die Menschen, die man kennenlernen darf auf solche Reise, genau, oder in solche Dinge, die bleiben natürlich hafte.
Ja, das hast du eben schon gesagt hier, das habe ich vorhin noch ganz vergessen. Wir hatten das Überraschungsei und du hast gesagt, ihr seid zwei großartige Sängerinnen oder zumindest textsicher.
Textsicher. Wobei Susanne kann besser singen wie ich. Ich bin nur textsicher.
Ja, aber Schlager auf den Fahrten durch die Handballrepublik war so euer Ding.
Natürlich, wir hatten unsere Kassette, wir waren uns da immer einig, aber noch Kassette einlegen müssen. Und da haben wir uns irgendwie eingeschwungen mit irgendwelchen Schlager für die Spiele.
Geil, was war da so angesagt?
Ach, die Schlager der 70er kreuz und quer.
Okay, war das, jetzt weiß ich gar nicht, nee, die NDW war eher in den 80ern, ne?
Nee, wir waren richtig Schlager, also richtig Schlager eigentlich.
Ach so, okay, also wer ist denn, nee, das kenne ich wahrscheinlich alles gar nicht, ich kann es mir so vom Klang her vorstellen, aber wer ist denn da ein Interpret oder eine Interpretin, die man kennt?
Nee, die es heute immer noch teilweise gibt hier, unseren, wie heißt er denn, der Kaiser und so Zeugs.
Ach so, Roland
Ja,
Kaiser, ja, zum Beispiel.
So
Okay,
ist,
sowas war.
ja.
Ja, Wahnsinn. Ja, aber hat sich lang gehalten. Muss ja
Eben.
was Gutes dran sein. Und nochmal zurück zum Hexer. Angeblich habt ihr aber auch auf dem Feld auch mal nicht verstanden. Und du hast ihm mal gesagt, er soll doch einfach wieder ins Tor gehen und Bälle halten,
Genau.
nachdem er dich ein bisschen angemacht hat.
Da hat,
Wie kam es dazu?
naja, da hat sich ein Torhüter anmaßt, festzustellen, ob ich jetzt zu rechten 7 Meter oder nicht zu recht gepfiffen habe. Und ich habe ihm dann erklärt, er soll jetzt einfach reingehen, den Ball halten und alles wird gut. Und das hat er dann getan.
Gut, und dann konnte er dich wahrscheinlich auch wieder besser deinen Job machen
Ja,
lassen.
der hat mich dann irgendwie auf seine unnachahmliche Art, hat er mir schon signalisiert, dass er mich ja gar nicht so scheiße findet.
Ach, schön, ey. Jutta, wenn wir nochmal eine Schleife drumherum machen oder den Bogen zum Anfang zurück. Du hast schon gesagt, bei dir ging es im Endeffekt auch los, weil Schiedsrichtermangel war. Und das ist ein Thema, was sich, glaube ich, durch alle Sportarten zieht und immer noch da ist. Wie kriegen wir mehr junge Leute zum Schiedsrichterwesen? Was kann man da tun und wie ist die Lage aktuell?
Na, ich glaube, dass wir das ge generell an dem Image der Schiedsrichterei polieren müssen, was wir versuchen. Also, dass wir einfach auch zeige, welchen Mehrwert so eine Schiedsrichterrolle einfach im Leben von einem jungen Menschen haben kann. Weil man lernt als Schiedsrichter Dinge, die kann man wirklich in keinem Managerseminar irgendwie lernen, weil man lernt, Verantwortung zu übernehmen. Man lernt einfach auch Persönlichkeit zu sein, ohne also idealerweise eine gute Persönlichkeit zu sein. Und das sind Skills, die man dann auch später in seinem normalen Leben gut brauchen kann. Also ich war in meiner Rolle als Führungskraft in der Logistik, ich war immer eines meiner Feedbackpunkte meiner Mitarbeiter war, na, sie sind zumindest eine, die Entscheidungen trifft.
Ja.
Uns schmecken zwar die Entscheidungen nicht immer, die sie treffen, aber sie gebe Richtung vor, sie entscheide was. Und ich glaube, dass wir da die Schiedsrichterei geholfen hat, Dinge. Ich war einfach auf dem Feld, kann man keinen Workshop machen. Da kann man nicht noch 5-mal evaluieren, was man jetzt entscheidet, sondern man entscheidet. Und ich glaube, dass diese Gabe zur Entscheidung mich dann auch, dass mir das auch geholfen hat in meinem Berufsleben und auch in meinem persönlichen Leben. Das so Schiedsrichterrolle kann einem präge. Und wenn ich die Persönlichkeiten sehe, die im Schiedsrichterwesen agiere, das sind alles gestandene Persönlichkeiten und auch alles Personen, die im Berufsleben, also nicht an der Basis arbeiten, sondern eher immer in Führungspositionen sind. Und
Ja, die
da,
Verantwortung.
glaube ich, können wir was tun, indem wir das nach außen bringen, dass man das nach außen transportiere und einfach auch zeige, was so Schiedsrichterei einem auch ermöglicht. Ich glaube, wir müssen auch daran arbeiten, dass wir die Regularien an der einen oder anderen Stelle, dass wir die Leute einfach mal an die Pfeife bringen und nicht gleich, dass sie so und so viel Pflichtspiele müsst da tun, dass nicht gleich ein riesen Regelkatalog dran liegt, um den Job zu machen, sondern gibt denen Leute die Chance, gibt denen die Pfeife in die Hand und wenn es denen Spaß macht, dann werden sie sich automatisch an die Regularien halten, die dann notwendig sind. Also, dass wir uns nicht immer so überregulieren, weil wenn man da einen riesen Katalog hat, was man alles tun muss, bevor man es tut, erstmal probiere, ob man es gerne macht. Und wenn man es gerne macht, dann kann man ja sagen, okay, ich glaube auch, dass es eine Chance ist, dass wir viel mit so Gleichaltrigen, also mit so Kinderschiedsrichter, die dann Gleichaltrige pfeife, weil ich glaube, dass die Eltern weniger die Schiedsrichter ankacke, wenn da gleichaltrige Kinder die Schiedsrichter sind, wie wenn da ältere Leute agiere. Und ich glaube, dass wir auch ein Riesenpotenzial haben, dass wir einfach im Bereich Frauen noch versuchen, mehr zu rekrutieren. Aber nicht, dass die Frauen pfeife, sondern dass die Frauen einfach Schiedsrichter mache. Ich glaube, dass wir da gute Chance haben, noch an Talente ranzukommen. Und wir seitens des DHB wollen natürlich auch mit unseren Spitzenleuten da die Vorbildfunktion weitergeben und ausnutzen, dass wir jetzt so tolle Vorbilder im DHB haben, die wir dann in Basisprojekte mit integrieren, dass einfach die Jugendliche oder die Kinder sehe, was toll, wenn ich da der 20. Spieler bin im Kader, ob es nicht vielleicht schlauer ist für mich, hier einen eigenen Weg zu finden, um auch bei dieser Sportart eine tragende Rolle mitspielen zu dürfen, in einer anderen Rolle eben.
Ja, du hast das ja sehr, sehr offen erzählt, bist ja das beste Beispiel, ne, wo einen das hinführen kann. So wie ich dich verstanden habe, eine WM, EM hättest du als Spielerin wahrscheinlich eher nicht erlebt, aber
Nee,
als
die
Schiedsrichterin
hätte ich
wohl
definitiv
möglich.
nicht erlebt. Also
Ja, ja, ja,
da,
ja.
ich will jetzt, also nicht so wie beim Hexer, dass die Dinge immer größer werden. Ich bin immer noch der Meinung, das hätte ich nie im Leben erreicht.
Sehr schön. Du, dann will ich diesen, weil da merkt man wirklich, wie du dafür brennst, will ich diesen Appell und diese Erklärung genauso stehen lassen. Da habe ich nichts annähernd genauso Schlaues hinzuzufügen. Ich sage dir nochmal vielen Dank für diese vielen Einblicke. Wir machen eine ganz kurze letzte Pause und dann gibt es noch unsere Abschlussrubrik. Hand aufs Herz. Was war denn deine schlimmste Fehlentscheidung jemals auf dem Feld? Ist da eine hängen geblieben?
Meine schlimmste Fehlentscheidung auf dem Feld. Oh Gott. Ich weiß nicht, ich glaube, bei unserer ersten Weltmeisterschaft haben wir irgendwie dazu beigetragen, dass die Regel geändert wurde. Damals war noch so, dass der Feldschiedsrichter entscheidet, wenn beide entgegengesetzt, wäre ja kein Headset. Und wenn man entgegengesetzt gezeigt hat, hat damals dann der Feldschiedsrichter Entscheidung, die war
Die
richtig
Hoheit gehabt,
und die war. Also in dem Fall falsch, aber regeltechnisch mussten wir es dann so lösen, dass die
ja.
Hoheit beim Feldschiedsrichter lag. Und ich glaube, das hat man zum Anlass genommen, um die Regel zu ändern. Also es war zwar unsere schlimmste Entscheidung oder eine, wäre bestimmt noch viel schlimmere, schon so lange her, aber
Ja.
das war eine, aber die hat immerhin dazu beigetragen, dass dann die Regel endlich geändert wurde.
Auch nicht schlecht. Okay. Und aber die hat die auch das Spiel irgendwie brutal gekippt oder so, oder?
Nee, nee, nee,
Das.
nee, nee.
Naja, gut, dann ist es ja verzeihbar, würde ich
Wahrscheinlich
jetzt
wissen
mal sagen.
einige beteiligte Spieler noch von damals, was für einen Schrottpfiff ich irgendwann mal hatte, aber ich kann mich jetzt nicht an einen erinnern, der so schlimm war. Ich habe das alles abgearbeitet.
Ich glaube auch, dass das sehr gesund ist. Das Thema hatten wir ja vorhin schon mal.
Ja.
Was würdest du denn sagen, welche deutsche Halle ist so am härtesten für Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, um dort zu pfeifen?
Ach du liebe Leute, es gibt, ich finde, da hat jede so ihre Eigenheide. Ich finde eigentlich, wenn ich bin relativ viel jetzt aktuell in der zweiten Liga unterwegs und muss sagen, dass da, also früher, das war für mich schon immer schwieriger, in kleiner Halle hast du mehr Druck wie in der riesengroßen Arena.
Okay.
Wobei eine Arena, in Mitteldeutschland, glaube ich, ist das, auch, also da ist schon auch immer sehr viel Energie drin, da ist auch schon
Kann
immer
das sein, wo das deutsche Schiedsrichter-Topgespann herkommt? Ist das so ungefähr
die
die
grobe
Ecke?
Region, ja. Wobei, wenn die Halle brenne, ich meine, die Stehtribüne in Flensburg, die hat auch ihre eigene Ader, so wie früher die alte Halle.
Ja.
So wie
Ja.
früher die alte Halle in Dudenhofen, also wo die
Ja.
Stehtribüne dann hinter dir direkt war,
Ja.
kommt da immer so ein bisschen auf den Verlauf an. Aber also ja, ich glaube, je enger die Kiste sind und je enger die Halle einfach sind, desto größer wird der Druck auf die Schiedsrichter.
Ich weiß noch welche, die waren jetzt leider länger nicht in der HBL oben, deswegen war ich nicht länger nicht dort, aber in Gießen, wo Hüttenberg gespielt hat, fand ich auch
Da war ich jetzt
immer.
in der Sporthalle Ost.
Ja, genau.
Ja, da habe ich früher der eine oder andere Krieg gehabt mit Lütze Linden noch. Also als ich da gepfiffen habe, das sind, ich sag ja, diese ältere Halle oder in Eisenach oder so, in diese enge Halle, wo die Zuschauer einfach noch nah dran sind, da brennt oft mehr der Baum wie in einer großen Arena, jetzt in Rhein-Neckar, SAP oder in Hamburg oder irgendwo,
Ja,
weil
ja,
man
ja.
einfach den Druck dann viel mehr abkriegt.
Genau. Man hört mehr, man spürt mehr. Das ist, was man
Im
dann,
Winter
ja,
hat man den
so
Regenschirm,
Hexenkessel.
im Winter hat
Ja.
man den Regenschirm beim Vorwärtslaufen in den Füßen, da muss man schon ein bisschen aufpassen.
Ach nee, so nah, okay, so eng sitzen, uiuiui, okay, so eng sitzen die da dran. Gibt es für dich eigentlich, ich rede mir immer gerne über den GOAT, den Greatest of All Time in allen Sportarten, den Mund fusselig, gibt es für dich eigentlich einen besten Schiedsrichter oder eine beste Schiedsrichterin all time? Kann man auch aus einem anderen Sport sein?
Na, ich finde, da gibt es viele Persönlichkeiten, die so unterschiedlich. Also für mich gibt es nie immer nur die eine Möglichkeit, sondern immer mehrere Möglichkeiten. Und dass ich jetzt sage, also ich fand den Collina früher als Fußballschiedsrichter, den fand ich schon in seiner ganzen Körpersprache und so, ja. den fand ich beeindruckend, wie er das immer so gemacht hat, wo ich sage, boah, was eine Persönlichkeit, wie der auch die Spieler mit ihm umgegangen sind. Ja, aber jetzt, dass ich sage, diese eine Person, ultimativ. Ich meine, die Bonaventuras machen für mich auch beeindruckende Karriere, weil sie einfach so lange schon in dem Zirkus drin sind und sich immer wieder der Situation so stellen. Das sind für mich schon Top-Vorbilder für die weibliche Schiedsrichterei.
Ja, aber spannend, dass sich so viele auf Pierluigi Collina einigen
können.
Das ist echt
interessant. Er war halt, er war kein Schiedsrichter, er war ein Sportler an der Pfeife.
Ja. Das ist schön gesagt. Dazu passt auch ehrlich gesagt meine nächste Frage, zumindest so ein bisschen. Welcher Trainer aus der ersten Handball-Bundesliga aktuell wäre denn der beste Schiedsrichter?
Die denken alle, sie wäre gute Schiedsrichter. Das muss man mal festhalten. Und ich weiß nicht, wer von ihnen wirklich einer sein könnte, wenn es dann wirklich drauf ankommt, da allein zu stehen. Ja. Da müsste ich...
Den Gesamtblick,
also,
sprichst du keinem zu.
Ich glaube, die hätte alle ihre Stärke und ihre Schwäche an der Pfeife. Ich weiß nicht, ob die selber da ihre Jungs da beim Spiel 6 gegen 6 mal selber pfeife. Ich weiß es nicht. Regeltechnisch kommen immer von vielen sehr gute Hinweise, ob letztendlich einer den Job richtig gut könnte. Ich weiß es nicht.
Okay. Jutta, wenn du eine Regel im Handball ändern könntest, welche wäre das und wie würde sie danach aussehen?
Oh, die Frage habe ich in letzter Zeit schon öfters gehört. Ich glaube, ich könnte sie jetzt ad hoc nicht ändern, ich könnte jetzt gar nicht sagen, welche ich jetzt unbedingt ändern wollte oder würde. Ich glaube, ich würde das Thema mit dem Torwart und mit dem siebten Feldspieler nochmal durchleuchten. Weil daraus relativ viel entsteht. Ich glaube, ich würde aber auch durchleuchten die schnelle Mitte, ob man die noch einfacher hinkriege, dass zum Beispiel die Angreifer überall stehen könnte. Ich glaube, dass sich da die Experten auch nochmal bei der IHF auch nochmal mit dem ein oder anderen Thema beschäftige. Aber ansonsten bin ich eher ein Freund davon, nicht ständig irgendwas zu ändern, damit man auch nicht immer weiter wegkommt oder dass man einfach auch mal die Dinge einfach mal so wirken lässt und dann ein bisschen stabilisiert. Also jetzt ad hoc würde ich nichts ändern.
Aber das sind zwei Sachen, die ich sehr eingänglich
finde. Aber siebter Feldspieler würde ich, glaube ich, alles nochmal durchleuchten, weil daraus resultiert schon das eine oder andere Problem und auch das mit dem Anwurf. Vielleicht könnte man da nochmal dran schauen.
Ja. Und jetzt habe ich noch eine kleine Spezialfrage, da bin ich jetzt mal gespannt. Mir wurde übrigens gesagt, dass du mich als frech bezeichnet hast. Ich wäre immer so frech. Ich weiß nicht, ob das jetzt an meinen, ich hoffe nicht im persönlichen Umgang oder ob es an meinen Kommentaren auf meinem Sender liegt. Wer von den Sky-Menschen hat denn die dicksten Regelpannen drin? Kannst du da jemanden ans Messer liefern? Ich hoffe mal, ich bin's nicht, aber dann muss ich damit leben.
Ich bin eigentlich jemand, der immer versucht, die Kritik direkt anzubringen und jemand jetzt hier an der Pranger zu stellen, öffentlich, entspricht nicht, das möchte ich nicht.
Ich habe es mir fast gedacht. Ich würde auch ehrlich gesagt viel lieber hören, wer ist denn das Aushängeschild? Wer würdest du sagen, es gibt jemanden, der regeltechnisch richtig, richtig fest ist? Oh, auch niemanden.
Ich sehe dabei alle noch ein bisschen Nachschulungsbedarf.
Ui, okay. Ja, gut.
Wenn ich da höre, was er als da losblubbert, dann denke ich immer, was machen sie denn da oben? Ich soll doch mal fragen, was da los ist bei uns.
Eieiei.
Okay. Ich glaube ja, dass die Zusammenarbeit sich da schon die letzten Jahre wirklich sehr gut entwickelt hat und der eine oder andere da auch mal bereit ist, sich dann wieder zu revidieren in seiner Meinung. Aber wir können jeden Tag noch dazulernen, auch im hohen Alter. Obwohl ich morgen schon ins 60. Lebensjahr gehe, bin ich immer bereit, Dinge nochmal zu lernen.
Ja, Mensch, du, das ist schon ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Damit will ich deiner Zeit auch gar nicht weiter strapazieren. Die obligatorische letzte Frage muss ich natürlich immer noch stellen. Hast du einen Gastvorschlag, wen wir mal einladen sollten in diesen Podcast?
Ein Gastvorschlag?
Du hast ja so viele Leute aus der Handballwelt kennengelernt.
Meine, ihr seid ja immer recht breit aufgestellt.
Ja, versuchen wir.
Versucht auch da immer global. Mich würde es freuen, wenn da mal jemand aus dem Frauenhandball da mal reinholt, ein bisschen. Um auch ein bisschen was für den Frauenhandball zu machen.
Ja, wir hatten jetzt, ich weiß gar nicht vor wie viel, 3 oder 4 Folgen war Xenia Smits da.
Ja.
Also wenn, aber du, da hast du keinen konkreten Wunsch, sondern das ist nur die grundsätzliche Bitte, mal
Ja,
wieder Frauen
ich finde es,
einzuladen.
ich würde es gut finden, wenn wir auch alle gemeinsam irgendwie versuchen, den Frauenhandball ein bisschen nach vorne zu pushen. Das wird auch der Männer gut tun, wenn wir da
Ja.
auch die zweite Sportart, wie ich es immer nenne, auch immer schön im Fokus habe. Und das tut uns auch, glaube ich, in der Gesellschaft gut, wenn wir da also alles im Fokus haben. Von daher, ein Gast aus dem Frauenhandball, der da was beitragen kann, fände ich gut.
Nehme ich gerne mit. Also, dann brauchen wir eine Nachfolgerin für Emmy Bölk und Xenia Smits. Die waren beide schon da. Dann gucken wir mal,
Sehr
wen wir da
gut.
als nächstes
Vielleicht mal
dazu
jemand
holen.
aus dem Training, unser Nationaltrainer vielleicht.
Ja, wobei ich das wieder, dann denke ich mir wieder, haben wir auch schon drüber nachgedacht, aber da dachte ich mir irgendwie, aus dem Frauenhandball dann so gefühlt ausgerechnet den einzigen Mann einzuladen, kam mir dann wieder komisch vor, weißt du?
Naja, es ist jetzt nicht so überlastet mit Frauentrainerinnen. Von daher, wenn man dann,
Ja.
es ist nun mal der Trainer, das sollte auch egal sein, ob er ein Mann oder Frau ist.
Da hast du eigentlich recht. Spricht ja trotzdem für den Frauenhandball dann
Genau,
der Mann,
also
ne?
er.
Ja.
Das sollte man, ich bin da nicht, die Frau soll nicht nur bei der Frau sein, sondern wir sollten uns da ein bisschen mehr mischen. Es würde mich ja
Aber
freuen.
super, dann, ja,
Ja.
klar. Aber dann nehme ich genau das mit. Dann können wir uns mit Gaugisch ja doch auf einen Namen einigen, den ich mal einladen sollte.
Warum nicht?
So, und siehst du, jetzt macht meine Stimme schon platt. Jutta, ich danke dir sehr.
Ich habe
Waren
zu
wirklich
danken.
tolle Einblicke. Eine tolle Reise durch dein Handballerleben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Für euch habe ich noch einen ganz kleinen Tipp. Das ist nämlich ganz neu. Solltet ihr so einen Alexa Smart Speaker haben, könnt ihr dem einfach sagen, Alexa, öffne Handball-Bundesliga. Und dann kriegt ihr die Handball-Bundesliga nach Hause geliefert. Also von Ergebnisse, Tabellen. Bis zu Hand aufs Harz, die neueste Folge, könnt ihr euch da alles von Alexa Freihaus liefern lassen, sozusagen. Probiert das doch gerne mal aus. Und einen Lieblingsclub könnt ihr, glaube ich, auch noch auswählen. Jutta, vielen Dank für
Ich
deine
danke.
Geduld. Ich wünsche dir alles, alles Gute und vor allem einen tollen Geburtstag morgen.
Den werde ich haben. Vielen Dank. Ciao.
Alles Gute. Ciao,
Ciao.
ciao.